Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge vom Runner's World Podcast. Das hier ist die Ausgabe zu unserer Aktion Support Your Local Dealer, zu der ihr gerade im aktuellen Heft und auch in unseren nächsten Ausgaben immer wieder Artikel finden werdet. Worum geht es dabei eigentlich? Wir gucken uns den stationären Laufschuhhandel an. Also es geht um die Laufläden, in denen ihr Laufschuhe kaufen könnt. Und mit wem unterhält man sich da am besten? Genau, mit Laufschuhhändlern, die Praxis bestens kennen. Mit gleich drei Laufschuhhändlern nacheinander hat sich mein Kollege Urs Weber für diese Folge unterhalten und mal nachgefragt, wie man überhaupt dazu kommt, einen Laufschuhladen zu haben, wie das jetzt so war in der Pandemie und auch generell, was einfach wichtig ist beim Laufschuhkauf. Sprich, es sind auch ganz, ganz viele Tipps dabei. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann bleibt jetzt dran. Jetzt geht's los mit den Gesprächen und mit dieser Podcast-Folge. Wir wünschen euch dabei ganz viel Spaß.
Ja, in unserer heutigen Runner's World Podcast-Folge sprechen wir mit Volker Hausmann. Er ist Inhaber und Betreiber des Laufgeschäfts Die Laufbar in München. Und wir werden heute sprechen im Rahmen unserer Serie Support Your Local Dealer. Und zwar haben wir diese Serie begonnen, weil wir gemerkt haben, wie wichtig der lokale Sportladen, der lokale Laufladen ist für uns Läuferinnen und Läufer und wie wichtig der ist in Sachen Beratung, in Sachen Austausch mit Läuferinnen und Läufern, mit Gleichgesinnten, aber vor allen Dingen auch natürlich bei den wichtigen Beratungsthemen, Laufschuhkauf, aber auch Laufausrüstungskauf. Aber fangen wir vielleicht erstmal ganz, ganz am Anfang an, Volker. Es gibt Gemüseläden, die haben Gemüse. Ein Fleischer hat Fleisch, ein Fischladen hat Fisch. Und wir sprechen heute aber über Laufläden, wie die von dir gegründete Laufbar in München-Schwabing. Was zeichnet denn eigentlich einen spezialisierten Laufladen aus?
Ja, hallo Urs. Also erstmal vielen Dank für das Intro und die doch schon recht erklärenden Worte. Und freut mich, dass ihr euch dem Thema stationärer Handel annehmt, auch in euren Podcasts und natürlich auch in eurem Heft für eure Leser. Ja, was zeichnet einen spezialisierten Laufladen aus? Du hast es ja schon angesprochen, es gibt Gemüseläden, Fischläden und so weiter. Früher hat man im Sportgeschäft seine Sportschuhe gekauft, in den 80er, 90er Jahren für die etwas Älteren unter uns. Die Jüngeren kennen es gar nicht mehr anders, dass man eine riesen Palette an Laufschuhmarken zur Verfügung hat. Eher in unseren Altersgruppen. Wir kennen noch die Laufschuhe, da gab es früher einfach nur zwei, drei Marken überhaupt im Sportgeschäft und vielleicht davon jeweils ein, zwei oder drei Modelle. Das war die ganze Palette. Mehr hatte man nicht zur Verfügung. Und eigentlich so in den 90er Jahren kam das dann so erst auf, als Nike auch ein bisschen größer wurde und die Running- und Jogging-Bewegung damals zunahm. Dann hatten sich auch die Hersteller auf größere Produktpaletten festgelegt und so weiter. Kurzum, eine große Produktpalette macht natürlich auch, bringt natürlich auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit sich. Welcher Schuh ist dann für mich der passende? Mhm. Und da ging es eigentlich so ein bisschen los, dass sich dann auch die ersten spezialisierten Geschäfte entwickelten in den 90ern. Ab der 2000er Jahre dann immer mehr. Und ja, so sind wir auch letztendlich dazugekommen. Und was zeichnet uns da speziell aus? Natürlich das große Produktsortiment, aber vor allen Dingen die persönliche Beratung.
Mhm. Ja, ich meine, du deutest es an. Es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Laufschuhe, was schätzt du so über den Daumen? Wie viele gibt es oder wie viele bietet ihr an im Verkauf? Wie groß ist das Sortiment?
Boah, ich würde fast den Ball zurückspielen, was ich glaube, ihr macht viel, viel mehr Laufschuhtests als wir und daher glaube ich, dass ihr fast noch ein bisschen mehr den Überblick habt, was es überhaupt alles gibt. Also wir haben 15 Schuhmarken im Sortiment, das ist eh schon relativ breit.
15? Wow.
15 Schuhmarken.
Wahnsinn.
Mhm. Und da gibt es natürlich dann auch Marken, wo wir nur ein oder zwei Modelle haben. Also insgesamt durchschnittlich werden wir pro Marke bestimmt, wenn man gendert, also Damen und Herren separat sieht, pro Damen oder pro Herren im Schnitt so, ich sag mal, 8 bis 12 Modelle ungefähr haben pro Marke.
Mhm. Wahnsinn. Ich meine, da drängt sich natürlich gleich die Frage auf, jetzt bin ich Laufanfängerin, Laufanfänger und will mit dem Laufen anfangen, kann mich natürlich jetzt online wunderbar durchklicken durch dieses riesige Sortiment. Du sagst, ihr habt 15 Marken. Also ich weiß, wir haben letztes Jahr über 40 Marken gehabt, die wir getestet haben im Testteam. Und worauf soll ich denn achten, wenn ich jetzt Laufschuhe auswähle? Oder mal ganz pragmatisch gefragt, ich komme jetzt zu euch in die Laufbar, will mich beraten lassen. Wie viel Zeit muss ich da mitbringen?
Ja, also wir rechnen ganz grob mindestens 30 Minuten pro einer Beratung. Das ist aber dann nicht so, dass wir nach 30 Minuten fertig sind und sagen so, und jetzt musst du dich für einen Schuh entscheiden oder jetzt ist deine Zeit abgelaufen, weil es wartet der nächste Kunde. So ist es nicht. Aber das ist so ganz, ganz grob eine Orientierung, wo man mindestens rechnen sollte.
Und muss ich irgendwie was mitbringen? Muss ich Fachbegriffe kennen oder so? Also weiß ich nicht, man liest ja zum Beispiel, oder wir verwenden ja auch in unseren Laufschuhtests so Begriffe wie Sprengung. Was ist denn die Sprengung zum Beispiel? Muss man das wissen?
Also grundsätzlich musst du gar nichts wissen, deswegen kommst du ja ins Fachgeschäft und willst dich ja beraten lassen. Wichtig ist, dass das wir oder meine Kollegen und unsere Berater wissen, wovon sie sprechen. Und wir klären da natürlich gerne auf, was ist zum Beispiel Sprengung. Sprengung ist ja letztendlich die Absatzhöhe des Laufschuhs. Also wenn man es eben so beschreiben möchte, auf ganz einfachen Worten, dass du einfach hier eine Differenz in Millimeter ausgedrückt von der Fersendicke der Sohle zur Vorfußdicke der Sohle hast. Und ganz einfach ausgedrückt, wenn du barfuß auf dem Boden stehst, hast du 0 Millimeter Sprengung. Und wenn du in High Heels stehst, dann hast du bestimmt, weiß ich nicht, wie hoch sind High Heels, bestimmt 50 oder 70 Millimeter Sprengung.
Gibt es denn eine Daumenregel oder wann empfiehlst du einen Schuh mit hoher Sprengung und wann mit niedriger Sprengung? Oder kann man die Laufschuhe danach unterscheiden?
Oh, das ist ein extrem schwieriges Thema. Das würde ich immer in Kombination mit dem Läufer oder der Läuferin sehen. Pauschal zu sagen, nimm immer flache Sprengung, weil das hat den und den Effekt, sehe ich so nicht, weil ich sehe immer beide Medien zusammen. Ich sehe den Läufer, seine Konstitution, seine muskuläre Voraussetzung, seine Historie, sein Trainingszustand. Das sind alles so Faktoren, die man da mit reinnehmen sollte. Man kann vielleicht eine ganz grobe Linie ziehen, dass ich eher sage, okay, jemand, der gut sportlich unterwegs ist, gut trainiert ist, der kann durchaus flachere Sprengungen laufen. Und einen Einsteiger würde ich dann doch eher so ein bisschen eine Abrollunterstützung geben, dass er mit ein bisschen höherer Sprengung läuft. Aber nur eine ganz grobe Einteilung.
Was könnt ihr denn alles bei der Laufschuhberatung analysieren oder worauf achtet ihr bei der Beratung, wenn jetzt ein Laufanfängerin, ein Laufanfänger zu euch in die Laufbar kommt?
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil da gibt es ja, glaube ich, große Unterschiede. Was ist Beratung und was ist eine gute Beratung, was ist eine schlechte Beratung? Also bei uns, wir haben so ein Beratungsprotokoll eigentlich für uns zurechtgelegt, an dem wir uns immer entlanghangeln. Und letztendlich geht es um drei Themen. Was war in der Vergangenheit, was ist heute und was wird in Zukunft sein? Das würde ich eigentlich mal so als drei Bausteine sehen, wo wir den Kunden dahingehend einordnen können. Beispielsweise, wir fragen ihn ab, was hast du früher für Sport gemacht? Bist du früher mal gelaufen? Wie war deine körperliche Situation früher bei Frauen vielleicht? Hast du Kinder bekommen und dann 10 Jahre nichts gemacht? Einfach mal die Situation abfragen, wie sie sportlich so unterwegs waren die letzte Zeit. Dann einfach mal zu fragen, okay, wie ist die aktuelle Situation? Bist du schon ein bisschen, hast du schon angefangen zu laufen? Was hast du aktuell für Schuhe? Wie ist dein körperlicher Zustand? Gut, das sieht man sehr häufig im persönlichen Gespräch schon. Da brauche ich gar nicht direkt fragen, was wiegst du? Weil es ist unrelevant, ob jetzt jemand 73 oder 75 Kilo wiegt. Das macht es nicht aus, aber ich sehe ja ganz genau, ob jemand 50 Kilo, 70, 90 oder 120 Kilo hat. Das muss ich abfragen und dann einfach auch seine Ziele zu eruieren und genau abzufragen, okay, für was möchtest du den Schuh zum Beispiel einsetzen? Was sind deine Ziele? Möchtest du einfach mal nur ein bisschen Fitness machen? Möchtest du abnehmen? Möchtest du einen Marathon laufen oder vielleicht noch mehr? Und all diese drei Bausteine, die müssen wir abfragen, um ein gesamtes Bild zu bekommen, das dann wiederum noch durch eine Videoanalyse biomechanischer Art abgerundet wird.
Das ist natürlich alles echt ein aufwendiger Vorgang. Ihr nehmt euch da viel Zeit und fragt viel ab. Ich weiß, früher waren noch so, gab es so Laufschuhverkäufer, da, die haben gesagt so, oh, wenn jemand in den Laden kommt, dann sehe ich schon, was der für Schuh braucht und dann kriegt er den und dann passt's. Wie ist denn das heute eigentlich? Also jetzt, wenn man diese Analyseschritte, die du geschildert hast, durchläuft, wie viele Schuhe probiert ein durchschnittlicher Kunde bei euch im Geschäft an, bis er dann sagt, jo, das ist er, den will ich haben?
Ja, also grundsätzlich ist meine Erfahrung, je besser du die Analyse durchziehst und je strukturierter du arbeitest, desto weniger Schuhe brauchst du. Weil du hast dann ein ganz klares Bild von dem Kunden oder der Kundin und das hilft dir nachher bei der Auswahl, die aus dieser 200 Modelle, die wir vorrätig haben, nachher das beste Modell für den Kunden zu finden. Und im Durchschnitt würde ich mal sagen, ein guter Verkäufer braucht 3 Paar Schuhe.
Okay, das trifft tatsächlich sich auch so mit unserer Testerfahrung. Also wir sagen immer bei Laufschuhtests so, letztendlich ist der Laufschuhkauf natürlich oder die Laufschuhauswahl sehr kompliziert wegen dieser vielen Modelle. Du sagst es gerade, ihr habt 200 Modelle im Geschäft, die zur Auswahl stehen. Das ist ja schon mal Wahnsinn, wie viel das ist. Also der Wald mit lauter Bäumen sozusagen. Wir sagen aber auch immer, letztendlich ist es eigentlich ganz einfach, weil das letztendliche Gefühl oder der letztendliche Schritt, das ist das eigene Körpergefühl, wie man sich in dem Laufschuh wohlfühlt oder eben nicht. Wie ist da eure Erfahrung? Trifft sich das dann mit den Schuhen, auch die ihr den Kundinnen und Kunden beratet oder empfiehlt? Sind das dann die Schuhe, worin sich die Läuferinnen und Läufer dann auch am wohlsten fühlen?
In der Regel schon. Also wir gehen auch stark nach dem Wohlfühlgefühl, das ist richtig. Aber da möchte ich so ein bisschen vielleicht auch in die aktuelle, ja, in den aktuellen Trend so ein bisschen reingrätschen. Wird gerade sehr viel nach Komfort verkauft, sehr viel nach, du sollst dich wohlfühlen in dem Schuh. Das ist schon richtig, aber immer auf der Basis der biomechanischen Korrektheit. Also wir gucken schon, dass also das ganze System Sinn macht und wir stellen dir jetzt nicht einfach nur einen schönen soften Schuh hin zum Testen, weil da gibt es inzwischen natürlich sehr, sehr viele, wo du dich wohlfühlen würdest. Das wirst du gar nicht gleich merken, dass das nicht dein idealer Schuh ist, weil er ist einfach soft und er fühlt sich rundum wohl an, ja.
Vor allen Dingen, Volker, wenn ich das dazwischen bemerken darf, also die wir haben es ganz häufig ja auch mit der Vokabel Step-in-Comfort zu tun. Also das ist die Vokabel, mit der die Hersteller beschreiben, dass sie bei der Entwicklung der Laufschuhe ganz bewusst darauf achten, dass das erste Tragegefühl sich gleich so anfühlt wie, ich sag mal, der häusliche Pantoffel, in dem man sich super wohlfühlt und wo der Fuß einfach sehr geschmeidig reinpasst. Das kann schon ein bisschen irreführend sein, oder?
Gebe ich dir vollkommen recht, dass das genau manchmal ein Problem ist, weil ich meine, wir sind ja alles Gewohnheitstiere. Ne? Jeder fühlt sich dort wohl, was er eigentlich gewohnt ist, sag ich mal. Jetzt ist ja aber sehr, sehr häufig so, dass die Kunden zu uns kommen und eigentlich Beschwerden haben. Also sehr viele Läufer, die zu uns kommen, haben irgendwie Kniebeschwerden, Achillessehnenbeschwerden, irgendwo haben sie Probleme. So, und dann haben sie ihren Schuh dabei, aber sie sagen, aber ich fühle mich total wohl in dem Schuh. Und dann gibt es ihnen einen Schuh, einen neuen Schuh, wo sie reinschlüpfen und sich total wohlfühlen. Und dann machst du mal einen Check biomechanischer Art und du merkst eigentlich, okay, das passt überhaupt nicht zu dem, aber der Kunde fühlt sich wohl. So, und in diesem Fall müssen wir natürlich auch mal dazu greifen und sagen, den würde ich dir nicht empfehlen. Das macht keinen Sinn, den gleichen Schuh, den du hast, jetzt nochmal neu zu kaufen und damit sollten deine Beschwerden besser werden. Das wird nicht funktionieren. Also hin und wieder müssen wir einfach auch mal zu Schuhen greifen. Ja, ich will mal sagen, den wir dem Kunden schon fast aufzwängen, damit wir was verändern an seinem Bewegungsablauf und ihn dort aus seiner gewohnten Fehlstellung, Asymmetrie, was auch immer, rausholen, um ihm dort dann einen anderen Reiz zu geben, damit er keine Beschwerden mehr hat. Und das ist manchmal ein bisschen ungewohnt für den Kunden und ist manchmal für uns auch tatsächlich ein bisschen Risiko, ihm was zu verkaufen, wo er sich jetzt nicht 100% wohlfühlt. Aber ganz oft kriegen wir dann das Feedback, war genau richtig und das habe ich gebraucht, einfach mal so diesen Standard zu durchbrechen.
Bei Laufschuhen geht's, wie du gerade sagst, natürlich in erfahrungsgemäß auch immer mal um Problemchen oder Probleme, die man hat, Körper am Körper, da irgendwelche Reizungen oder Überlastungserscheinungen. Wann braucht denn ein Läufer eigentlich Einlagen im Laufschuh?
Ja, es ist ein neuralgisches Thema so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, wenn du 5 Berater, Schuhorthopäden, Orthopäden fragst, dann wirst du wahrscheinlich 5 verschiedene Antworten kriegen. Wir halten es da generell auch so, dass wir sagen, okay, Einlagen würden wir empfehlen, zunächst mal aus Stabilitätsgründen, dem Kunden einfach nochmal einen Tick mehr Support zu geben im Schuh, eine bessere Passform zu geben und ihm dort einfach eine bessere Verbindung zum Laufschuh zu schaffen, um dann auch einfach im Schuh kompakter zu sein. Durch dieses kompakte Gefühl kriegst du eine bessere Rückmeldung an die Muskulatur. Das heißt, die Muskulatur wird weniger einseitig belastet, sondern ganzheitlicher belastet. Und auch der gesamte Bewegungsablauf, die Lauftechnik wird damit eben dieses kleine Quäntchen nochmal verbessert. Also grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, jeder braucht Einlagen. Das würde ich also nicht sagen. Ich sehe es sehr individuell. Ich sehe es dahingehend auch klar, wenn jemand richtig Beschwerden hat, einen Senkfuß hat, der unterstützungswürdig ist, weil er beispielsweise Plantarfaszitis oder so ähnliche Problemchen diagnostiziert hat. Da kann man sicher viel machen. Aber ich wäre vorsichtig, hier pauschal im Gießkannenprinzip Einlagen zu verteilen und sagen, jeder, der zweimal die Woche läuft, braucht Einlagen. Wenn ich auf mich persönlich zurückgehe, ich habe Einlagen, aber ich laufe ganz gerne auch mal ohne Einlagen, um einfach auch mal dem Schuh, dem Fuß einen anderen Reiz zu geben.
Das höre ich gerne. Also das Laufen einfacher machen sozusagen.
Absolut.
Laufschuh oder Laufen ist natürlich auch ein Modethema und also jetzt nur nicht nur vom Design, sondern auch so von den funktionellen Eigenschaften. Was sind denn die derzeitigen Laufschuh-Highlights, die ihr so habt? Oder was ist so das Highlight-Thema?
Ja gut, ein Highlight-Thema haben wir schon angesprochen vorher mit dem Thema Sprengung. Da ist gerade so ein bisschen eben der Trend zu flacher Sprengung. Dann auch zu Oversize-Dämpfung, also extreme Dämpfung, die momentan so ein bisschen im Fokus steht oder im Trend ist. Da würde ich mal sagen, das sind die 2 funktionellen Trends. Andere Trends geht so ein bisschen mehr Richtung Trailrunning vielleicht noch, wenn wir das Thema auch so ein bisschen aufgreifen. Da ist auch gerade so dieser Freiheitsaspekt und dieses Natural Running-Thema, also jetzt nicht das Barfußlaufen, sondern wirklich
vor allen Dingen bei euch im Süden auch ein Thema, ne?
Absolut.
Also gerade wo ihr in München seid, das fällt mir immer auf, wenn ich in München bin, da sind nochmal ganz andere Laufschuhe auch im Sortiment als oben im Norden irgendwo in Kiel oder so. Also es wird halt je näher man an die Alpen kommt, desto mehr habe ich den Eindruck immer, das wird auch mehr Trailrunning dort, also richtig als Trail, Offroad Trailrunning praktizieren.
Ja, wobei ich glaube, das wird noch ausstrahlen in den Rest der Republik, glaube ich. Und das Trailrunning kommt sicher, wie viele Sportarten, die sich in einem Extrembereich irgendwo entwickeln und etablieren. Aber Trailrunning bedeutet ja nicht jetzt nur, dass ich eine Strecke mit 70 Kilometer und 4000 Höhenmeter absolvieren muss, sondern Trailrunning bedeutet einfach auch mal kreuz und quer durch die Wälder zu laufen, wo du nicht jetzt eine Asphaltpiste hast, sondern einfach mal, das kannst du im Sauerland machen, das kannst du im Harz machen, das kannst du in jedem Mittelgebirge wunderbar machen mit ein paar Höhenmeter, belastet den Organismus einfach ganz anders, die Muskulatur ganz anders. Und vor allen Dingen ein Riesenvorteil im Trailrunning ist die Verletzungsprophylaxe, weil du nicht die Monotonie hast wie auf der Straße, sondern du hast eine so starke Abwechslung und das macht das Ganze so interessant.
Ja, kann ich nur beipflichten auf jeden Fall. Volker, früher war es irgendwie, sagt man vermeintlich, ein bisschen einfacher. Da gab es immer so die Platzhirschmarken. Also ich weiß, früher sprach man, und du hast ja eben die Anfänge auch erzählt, davon, dass es so Adidas-Läufer gab, Essex-Läufer, die hatten also eine Fußform, die passten gut in Essex-Schuhe rein. Und so. Denn da waren früher dann Essex oder Brooks oder Nike so die Platzhirsche. Gibt's das heute noch? Kann man die Marken danach unterscheiden?
Nein. Nein, kannst du definitiv nicht mehr unterscheiden, dass zum Beispiel die eine Marke immer diesen Schnitt hat und die andere Marke immer diesen Schnitt hat. Das würde ich ganz klar verneinen. Es gibt von jeder Marke inzwischen ja auch unterschiedliche Leistenformen, unterschiedliche Breiten werden ja schon angeboten. Du kannst ja einen Standardlaufschuh in verschiedenen Breiten inzwischen auch noch kaufen und das macht es natürlich für uns nochmal super spannend, weil du den Kunden nochmal individueller beraten kannst. Das Produktsortiment wird dadurch noch breiter, wenn du die Modelle auch noch in verschiedenen Breiten zur Verfügung hast. Aber pauschal zu sagen, hier ein Adidas oder ein Nike oder ein Brooks oder ein Asics ist der absolute Platzhirsch, das hat sich ein bisschen geändert. Asics war ja in den Anfang der 2000er Jahren absoluter Marktführer, das hat sich so ein bisschen relativiert. Auch andere Marken bauen extrem gute Schuhe inzwischen.
Wobei auch Essex sich natürlich immer weiter noch ausgeweitet hat. Es werden einfach viel, viel mehr Laufschuhe jetzt verkauft. Es gibt viel mehr Marken. Du sprichst das eben so an, jetzt es gibt nicht nur die verschiedenen Marken mit den verschiedenen Modellen, sondern die dann auch noch nicht nur in verschiedenen Größen, sondern auch in verschiedenen Weiten. Wenn man jetzt den Gedanken fortsetzt, dann ist das ja eigentlich schon fast eine Warnung davor, einen Laufschuh sich irgendwie einfach nur online zu bestellen. Beziehungsweise online kann man den natürlich bestellen, aber die Gefahr, dass man dann einen Fehlkauf tätigt, ist natürlich groß. Wie ist denn so deine Erfahrung? Weil ihr habt ja auch Laufschuhe online im Angebot. Wie groß ist das Risiko, dass man da einen Fehlkauf tätigt?
Ja, das ist natürlich ein interessanter Aspekt, den du da gerade ansprichst. Wenn du genau weißt und einen Schuh nachkaufen willst, den du schon mal gelaufen bist und da eine Beratung bekommen hast, dass das dein Schuh ist und du kommst gut zurecht, spricht sicher nichts gegen den Online-Kauf. Ja, ich wäre vorsichtig, wenn ich keine klare Einschätzung habe, was ich wirklich brauche und mit was ich gut zurechtkomme, wäre ich total vorsichtig, weil das Gefährliche eigentlich am Laufschuh ist das, sollte er dir nicht wirklich passen, und das meine ich jetzt nicht mit Passform passen, sondern dass er nicht funktioniert, das bedeutet, dass die Materialien nicht auf dich abgestimmt sind, dann wirst du das in der Regel nicht sofort merken. Du wirst das in der Regel erst nach Wochen oder vielleicht sogar nach Monaten merken, ob der Schuh für dich geeignet ist oder nicht. Und die allerwenigsten führen es dann noch auf den Laufschuh zurück, wenn sie dann beim Orthopäden sitzen und Runner's Knee haben oder Achillessehnenproblemen haben oder egal was haben. Und das sehe ich schon als Gefahr, wenn du dir nicht sicher bist, ob dieser Schuh wirklich für dich geeignet ist.
Ganz wichtiger Aspekt, ja, finde ich auch. Volker, ihr seid eigentlich nicht nur ein Laufladen, sondern ihr macht so einen ganzen Strauß an bunten Angeboten noch drumherum. Also die Laufbar, ihr seid auch zum Beispiel Anbieter von Lauftreffs oder Laufgruppen. Was habt ihr da noch außerhalb des Ladengeschäfts, was ihr da den Läuferinnen und Läufern anbietet?
Ja, das ist sicher, ich denke, in der heutigen Zeit ist das Laufen so allumfassend geworden, dass wir neben dem Produkt auch noch ein bisschen Service anbieten sollten. Also primär ist natürlich unser Business die Beratung hinsichtlich Produkte. Da brauchen wir und wollen wir gar nicht drum herum reden. Wir wollen auch kein Trainings- und Laufreisenveranstalter sein, sondern wir wollen einfach nur unseren Kunden noch einen zusätzlichen Service anbieten. Und Das bieten wir mit unserem wöchentlichen Lauftreff an, den wir letztes Jahr eigentlich erst mit Verspätung, nachdem wir in der Pandemie nicht starten konnten, haben wir letzten Sommer erst damit gestartet, wo es etwas lockerer war, den wir jetzt unseren Kunden einfach gratis anbieten. Und wir haben einen Lauftreff, den nennen wir Max Your Run, also optimiere deinen Lauf quasi. Und wir führen dort nicht nur unsere Kunden durch München durch, sondern wir haben jede Woche ein bisschen andere Themen auch als Schwerpunkt, wo wir gerade so viel mit Lauftechnik machen, Koordinationsthemen machen, viel mit Krafteinheiten machen, wo wir zum Beispiel auch kleine Berge nutzen in der näheren Umgebung hier, wo wir Treppenläufe machen. Ein Ausgleichstraining, was jeder selbst in sein Training ungern integriert. Und das können wir hier in der Gruppe. Wir kriegen so ein sehr, sehr homogenes Feld auch zusammen. Es kann also ein Lauftechniktraining mitmachen, der 3 Stunden Marathonläufer, aber auch der, der vielleicht gerade mal 60 Minuten durch die Stadt laufen möchte, auch der ist herzlich willkommen.
Einmal durch den englischen Garten. Volker, wie jeder, der ein inhabergeführtes Fachgeschäft führt oder das mal gegründet hat, gab es bei dir auch eine persönliche Geschichte dahinter. Wie bist du auf die Idee gekommen damals, die Laufbar zu gründen?
Ja, das ist richtig. Also viele Kollegen haben, die ich so kenne in der Szene, haben immer eine persönliche Story irgendwie dahinter. Und ist auch gut so, weil jeder hat auch seine Identität hinter seinem Store. Und ich persönlich komme eigentlich tatsächlich ein bisschen mehr aus der biomechanischen Ecke, aus der sportmedizinischen und wissenschaftlichen Ecke. Im Hintergrund ist, ich habe Sportwissenschaften studiert hier in München mit dem Schwerpunkt auf Prävention und Rehabilitation, also mehr in den medizinischen Bereich rein. Hab damals in Ende der 90er Jahre viel mit Patienten zu tun gehabt, viel mit Sportlern zu tun gehabt, die wir nach OPs wieder fit gemacht haben, sportartspezifisch wieder betreut haben. Ja, und da ist mir einfach immer wieder aufgefallen, Mensch, du machst hier einen tollen Job in der Reha mit Kraftaufbau, mit Lauftechnik, damit du in dein sportartspezifisches Training einsteigen kannst. Und dann kommen Leute mit Schuhe an, wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein. Ich mache mit dir hier jetzt ein aufwendiges Training und dann läufst du mit diesen Schuhen nachher 5-mal die Woche dein Training. Und besorg dir mal vernünftige Schuhe mit einer Analyse dahinter. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war das Thema Videolaufanalyse noch ganz, ganz in den Kinderschuhen. Da gab es in München tatsächlich niemand. Ja, und kommt man einfach zu dem Job, den man heute noch mit Spaß ausüben darf und kann. Und ja, wir machen das jetzt seit über 20 Jahren nun. Und dass wir nicht so falsch liegen, glaube ich, hat die Vergangenheit gezeigt.
Naja, vor allen Dingen wird ja eure Zielgruppe gerade explosionsartig größer, ne? Bei den vielen Anfängerinnen und Anfängern jetzt gerade. Das weiß man ja tatsächlich aus statistisch belegbaren Zahlen. Corona hat dazu geführt, dass viele angefangen haben mit dem Laufen. Und das Phänomen, was du da eben beschreibst, dass man eben dann durch den Park läuft und sieht, oh weia, was sind denn das für Schuhe an den Füßen? Die haben garantiert nichts mit dem Laufen zu tun. Das wird ja wahrscheinlich auch häufiger so gehen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen eine Berufskrankheit, oder?
Ja, definitiv. Ja. Also wenn ich laufen gehe, das ist immer, ich gucke mehr auf die Füße als in die Umgebung irgendwo. Zwangsläufig, also mir fällt es halt sofort auf, dass da einfach noch ein extrem großes Potenzial ist und viele, glaube ich, auch dem sich gar nicht bewusst sind, was ein Laufschuh für ein Sportgerät darstellt. Und sie sehen das oft als Schuh. Ich sage immer wieder auch meinen Kollegen und Mitarbeitern, es ist das wichtigste Sportgerät für den Läufer, und zwar ein Sportgerät und kein Schuh. Und der muss individuell abgestimmt sein und nur dann hast du Spaß am Sport und dann ist dein Sport auch verletzungsfrei und wirst du dir wenig Überlastungen dann zuziehen.
Volker, wie ist das denn? Merkt ihr das gerade, diesen Corona-Laufboom, nenne ich es mal? Oder sind das Anfängerinnen und Anfänger, die erstmal irgendwie eher online kaufen oder so? Wie ist das bei euch im täglichen Geschäft, im Alltag?
Ja, ich meine, als wir den ersten Lockdown hatten, Anfang 2020, nach dieser Phase, ja, das war sowas, was wir, glaube ich, im Handel noch nie erlebt haben nach der Öffnung. Wir mussten tatsächlich alle Kunden terminieren. Wir konnten nur noch auf Termin verkaufen, und weil wir so überrannt wurden mit den ganzen Anfragen. Inzwischen hat sich das ein bisschen normalisiert, würde ich mal sagen. Aber der Trend ist sicher ungebrochen und wird jetzt auch im Frühjahr weitergehen, dass die Leute raus wollen, dass sie sich bewegen wollen, dass sie auch erkannt haben, ja, Sport ist gut, nicht nur für die Physis, sondern auch für die Psyche. Wenn viele zu Hause im Homeoffice sitzen, ne, ich muss mich irgendwo bewegen, ich muss was tun. Und ich glaube schon, dass das Laufen ein extrem wichtiger Bestandteil in unserer Gesellschaft wird und noch werden wird.
Bin ich ganz bei dir, glaube ich. Und schön zu hören, dass das bei euch auch die Anfängerinnen und Anfänger auch so zu euch kommen. Wie werdet ihr denn bekannt eigentlich? Wodurch werdet ihr in München gehört, gesehen? Wie tretet ihr in Erscheinung? Ihr habt natürlich eine Online-Präsenz, aber wodurch kommen die meisten Kundinnen und Kunden zu euch ins Geschäft?
Ja, hier ist ganz klar die Empfehlung, das wichtigste Medium, über das wir unsere Kunden akquirieren. Und nebenbei natürlich, du hast das ja schon angesprochen, die Online-Präsenz ist heute wichtiger denn je.
Ein Aspekt vielleicht noch, du hast selbst geschildert, wie du quasi als Quereinsteiger, du kamst so ein bisschen aus dem medizinischen Biomechanikbereich in diese, zu dem Laufgeschäft gekommen bist, zu der Laufbar. Wie schwierig war das? Wie schwierig waren die Anfangszeiten und was muss man so kaufmännisch beachten? Also kannst du den Tipp geben für jemanden, der jetzt so wie du damals angefressener Läufer ist oder Läuferin und dann sagt, oh Mensch, ich mache mein Hobby zum Beruf, ich gründe jetzt einen Laufladen?
Ja, sicher ist es anfangs eine harte Zeit. Dessen muss man sich bewusst sein. Also es ist auch, wenn ein Laufboom da ist, aktuell einen neuen Store aufzumachen und zu denken, ja, in einem halben Jahr habe ich hier schon meinen, ja, Kunden, die mir meinen ganzen, ja, mein Tagesbusiness hier füllen. Also das wird nicht sein. Also wie bei so vielen Sachen, die man neu gründet, braucht man einfach Zeit. Und bei uns war es natürlich damals vor über 20 Jahren noch ein bisschen eine andere und vielleicht auch einfachere Zeit. Die Modellpalette war noch nicht so groß wie heute. Die Ansprüche der Kunden waren noch nicht ganz so wie heute. Das Internet war noch nicht so die Konkurrenz wie heute. Also es sind viele Faktoren, die sich verändert haben in dieser Zeit. Und wir haben das Glück gehabt, wir konnten mit der Zeit mitgehen, wir konnten mitwachsen in diese Zeit rein. Und das macht es sicher heute für uns ein bisschen einfacher als etablierter, als für jemand, der komplett neu einsteigt.
Was ist denn, ist das nach wie vor so für dich das schönste Moment, wenn du jetzt einen Kunden, der reingekommen ist und braucht, sagt, oh, ich komme irgendwie mit meinen bisherigen Schuhen gar nicht klar. Empfehlen Sie mir mal was ich gut laufen kann. Was ist so für dich die Hauptmotivation, das Schönste im Alltagsgeschäft?
Ja, das Schönste ist natürlich das persönliche Feedback im Anschluss. Ne? Wenn jemand einfach dann auch mal schreibt oder sagt, boah, ich habe jetzt 5 Jahre lang Beschwerden gehabt und jetzt habe ich einfach einen anderen Schuh gekauft und mir tut das Knie nicht mehr weh. Ich kann es gar nicht fassen. Was gibt's Schöneres? Da ist die Woche auf jeden Fall gerettet.
Das klingt gut, ja. Vielleicht eine Frage noch, Volker. Laufen, argumentieren wir immer, ist eigentlich ein sehr kostengünstiger Sport. Also ein paar vernünftige Laufschuhe braucht man, na klar. Und wir sagen immer so 5 Ausrüstungsgegenstände. Also Socken, Hose natürlich, Shirt, Sport-BH gehören dazu und die guten Laufschuhe. Jetzt wird über Laufschuhpreise gar nicht so viel diskutiert, aber vor dem Hintergrund der allgemeinen Preissteigerung derzeit wissen wir natürlich auch, so ein durchschnittlicher guter Laufschuh, der ist im Durchschnitt, ich sag mal so 140, 150 Euro muss man da schon so rechnen. Ist das ein Argument für euch im Verkauf, beziehungsweise werdet ihr da viel gefragt, muss das auch so teuer sein?
Glücklicherweise ganz selten, dass wir auf die Preise angesprochen werden. An was es jetzt genau liegt, ich denke, zum einen, wenn jemand in ein Fachgeschäft geht, dann wird er sich im Vorfeld dazu schon ein bisschen informieren, was er ungefähr in der Tasche haben muss, wenn er unser Geschäft betritt. Ich denke so, die Medien geben das ja heute auch her, dass man sich im Vorfeld da informieren kann. Vielleicht mag es auch München an der gesamten Struktur liegen, dass wir hier natürlich vielleicht die Fragen nach dem Preis ein bisschen weniger haben. Das weiß ich nicht, kann ich schlecht einschätzen, weil wir nur hier in München den Laden haben. Aber grundsätzlich glaube ich, ist die Gesellschaft so weit informiert und klar, dass ein Laufschuh, ein guter Laufschuh nicht für 50 Euro zu haben ist, sondern eben, wie du schon gesagt hast, so im Mittel bei 140, 150 Euro heutzutage durchaus auch vielleicht noch ein bisschen mehr, dass man das investieren muss. Und wenn man es einfach mal ganz pragmatisch mal runterrechnet, ich vergleiche immer so ein bisschen oder ich rechne es oft runter auf den Kilometer Laufleistung. Und wenn du dir da mal überlegst, was der Schuh für 150 Euro pro Kilometer Laufleistung kostet und im Vergleich, wenn du sagst, ich kaufe mir jetzt einen 50 Euro Schuh pro Kilometer, das relativiert sich sehr, sehr schnell, ob ich nachher 12 Cent oder 14 Cent ausgebe oder so. Das, ja, ich weiß nicht, ob das dann letztendlich das Zünglein an der Waage ist.
Ja. Ja, wenn man einen Schuh für 50 Euro kauft und den nach dreimal in die Ecke wirft, dann ist der sehr teuer im Vergleich zu dem Schuh, der 150 Euro kostet und den man dann 800 Kilometer läuft oder so. Und manchmal erlebt man ja auch Überraschungen. Also ich kann mich gut erinnern, ich habe als Student, habe ich so auch in Laufläden gejobbt und anfangs auch in Berlin, als ich da studiert habe, im KDW. Und ich weiß noch, da kam mal ein Amerikaner rein und der hat den teuersten Laufschuh, den es damals im Sortiment gab, das war ein New Balance Schuh, ich erinnere mich noch genau, in Grau und sah also auch wirklich sehr schick aus.
Den 99 und, wahrscheinlich.
Ja, den 1500 war das damals, der 1500er, der sah, genau, ja. Aber ziemlich aber ähnlich wie der 99, genau. So, und das war der teuerste Schuh. Und dann habe ich den so ganz vorsichtig aus dem Regal gezogen. Der hat den angezogen, dieser Amerikaner. Und dann hat er gesagt, oh, well, I'll take two. Und dann hat er gleich zwei von diesen teuersten Laufschuhen genommen. Hast du sowas auch schon mal erlebt? Oder gibt es so Kuriositäten aus dem Alltag?
Absolut, ja. Also das, man darf gar nicht mit irgendwelchen Voreingenommenheiten irgendwie an den Verkauf drangehen, dass man den Kunden irgendwie scannt und sagt, oh, dem würde ich maximal nur das zutrauen oder der wird nie einen Schuh für 200 Euro kaufen. Also das muss man komplett ablegen. Man muss, und wir verkaufen auch so, wir verkaufen rein funktionell. Ich stelle dem Kunden einfach auch mal einen Schuh hin für 120 Euro, wo ich sage, der ist funktionell super gut und stelle auch mal einen für 250 hin, der quasi ja biomechanisch sehr ähnliche Eigenschaften hat, vielleicht einfach viel, viel aufwendigere Zwischensohlen und Obermaterial und so weiter. Und es ist nicht immer gesagt, dass der Kunde sagt, der Teure fühlt sich gut an. Der Kunde weiß den Preis überhaupt nicht im Vorfeld. Den kommunizieren wir in der Beratung auch nicht. Von dem her ist das gar nicht unbedingt immer eine Sache, dass der teurere Schuh der bessere ist in einer gewissen Preisrange. Aber sicher haben wir auch so Kuriositäten, wie du erzählt hast mit I take two. Das haben wir schon öfters und ist auch immer wieder spannend, gerade für Studenten, wenn man mal welche beschäftigt hat, die sowas noch nie hatten. Die kommen immer mit einem Schmunzel dann raus und das macht schon Spaß, ja. Vielleicht kann ich auch noch mal auf das Thema Preis eingehen. Das ist mir doch ja, so ein bisschen ein Thema, das mir auf dem Herzen liegt. Wir reden oft immer über Preis und teuer und was ist ein Schuh wert vor allen Dingen. Und ich glaube, wir sollten mal da auch ein bisschen an die Industrie appellieren, an Schuh, der 250 Euro kostet und wir heutzutage über Laufleistungen sprechen von maximal 800 Kilometer von so einem Schuh. Finde ich, das sollten wir mal den Gedanken aufnehmen, ist es denn nicht möglich, auch gerade in der heutigen Zeit, wo wir viel über Nachhaltigkeitsthemen sprechen, ist es denn nicht möglich, einfach auch mal einen Schuh zu bauen, der nicht 800 Kilometer, sondern vielleicht 1500 oder 2000 Kilometer wieder hält? Und das sage ich auch ganz bewusst aus dem Mund von einem Händler, der klar davon lebt, dass wir viel Schuhe verkaufen. Aber ich bin auch der Meinung, wenn man dem Kunden tatsächlich auch mal argumentiert, der Schuh, der hält dir jetzt tatsächlich mal von der Dämpfung und von allem 2000 Kilometer. Du kannst den doppelt so lang laufen wie dein Schuh für 150 Euro, den du jetzt bei mir kaufst. Glaubst du da nicht, vielleicht mal eine Frage an dich, dass der Kunde tatsächlich bereit wäre, für so einen Schuh auch mal 300 Euro zu bezahlen?
Also ein ganz wichtiger Punkt, Volker, und da bin ich komplett bei dir. Aber also allerdings muss man da über die Kunden reden, die, ich sage jetzt mal so, die ernsthaften Läuferinnen und Läufer,
ja, tatsächlich,
also die erstens schon eine Erfahrung haben, ne, und die auch wissen, ich bleib dabei. Und die, ja, das weißt du auch, die erfahrungsgemäß ja sowieso auch sehr ein Auge haben auf die Nachhaltigkeit, weil da finde ich deinen Appell sehr wichtig, denn wir sehen ja gerade, dass die Läuferinnen und Läufer eigentlich nachhaltiger handeln, als dass die Industrie an Möglichkeiten anbietet. Also sprich, die Kundinnen und Kunden, die achten mehr auf nachhaltige Produkte, als dass die tatsächlich im Handel angeboten werden. Also die Industrie ist da eigentlich gerade so ein bisschen in Zugzwang, ne? Denn Thema Laufschuh gerade, so viel Angebot gibt es ja tatsächlich noch nicht, was da nachhaltig ist. Oder wie sieht das bei euch im Sortiment aus?
Absolut. Also genau deswegen bin ich da auch so am Drücker und auch, ich kommuniziere das auch schon der Industrie, dass es nicht immer darum geht, hier günstiger zu produzieren, leichtere Schuhe zu bauen. Das ist 90er, das ist gestern. Ja, wir sind heute 21. Jahrhundert und wir wollen den Kunden nachhaltige Produkte anbieten. Und klar ist es extrem schwierig, die Eigenschaften einer Zwischensohle, die dämpfen soll, die einfach langlebig Elastizität bieten soll, dass wir die Materialien mit nachhaltigen Rohstoffen bauen können. Das ist extrem schwierig und das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber ich denke, der erste Step wäre doch schon dahingehend, etwas zu entwickeln, zu sagen, okay, wir haben jetzt nun mal die Materialien, die viel auf Erdölbasis nun mal produziert werden, EVAs, PUs und so weiter. Aber wir schaffen es, dass wir einfach ein langlebigeres Produkt bauen, auch wenn das ein paar Euro mehr kostet. Das darf es dann auch kosten. Und da kann ich doch dann guten Gewissens einen nachhaltigeren Stempel draufbauen, als wenn ich sage, naja, an diesem Schuh ist vom Obermaterial jetzt 20% aus recycelten Plastikflaschen. Das ist mir zu wenig, um nachher dem Kunden zu argumentieren, kauf doch ein nachhaltiges Produkt, das er dann aber auch nach 600, 800 Kilometer in die Tonne schmeißt.
Diesen Appell von Volker Hausmann, Inhaber der Laufbar in München, den nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich bin mir ganz sicher, Volker, dass wir mit dem Thema Nachhaltigkeit uns in Zukunft noch sehr viel mehr erstens und sehr viel ernsthafter beschäftigen können, als das zurzeit noch der Fall ist. Volker, erstmal zu diesem Zeitpunkt vielen Dank. Das waren super Tipps zum Laufschuhkauf und schöne Geschichten zum Verkauf von Laufschuhen an sich. Und schön zu sehen, dass so ein beratungsintensives Thema wie der Laufschuh so gut angenommen wird und dass ihr euch dem Thema so gut annehmt. Das ist für uns auch immer sehr schön zu hören und zeigt auch, dass wir mit dem Thema Support Your Local Dealer genau auf der richtigen Fährte sind. Volker, erstmal vielen Dank. Du bist jetzt wahrscheinlich im Geschäft gleich, oder?
Ja, ich bin im Geschäft. Ich bin eigentlich den ganzen Tag hier. Natürlich hat man viel Administratives heutzutage hintenrum auch zu tun, sodass ich nicht für jeden Kunden ansprechbar bin immer. Aber ich habe durchaus auch noch meine Slots, die ich gerne auch in der Beratung dann bin.
Super. Dann danken wir dir sehr herzlich. Volker, war ganz toll, mit dir zu reden und freuen uns schon auf das nächste persönliche Treffen beim Lauf im Englischen Garten. Danke dir erstmal, Volker.
Vielen Dank, Urs.
Unser heutiger Runner's World Podcast erscheint im Rahmen unserer Aktion Support Your Local Dealer. Wir porträtieren dabei und sprechen mit Inhaberinnen und Inhabern von Lauffachgeschäften. Und da wollen wir uns von verschiedenen Fachleuten mal ganz individuell beraten lassen und Tipps geben zu Laufschuhwahl, zu Laufprodukten, zu Laufläden. Und ich glaube, heute kriegen wir am Ende sogar noch einen Tipp, wo man die frischesten Eier von Mecklenburg-Vorpommern kriegt. Dazu haben wir als Gast heute Ulf Lunge. Moin, Ulf.
Ja, hallo Urs, ich freue mich.
Ulf, dich mal erstmal vorzustellen, du hattest schon als Schüler vor dem Abi die Idee, einen Laufladen zu gründen. Erzähl mal, wie kam es damals dazu?
Ja, das ist richtig. Es war witzig, wir hatten damals mit der Abschlussklasse eine Projektreise nach München und mein Freund Jens, der hatte zufällig in München auch eine Freundin. Und deren Vater war bei der Messegesellschaft und so hatten wir Dienstausweise und sind auf diesen sehr geschlossenen Kreis der ISPO gekommen und konnten uns da umgucken. Und ich war total fasziniert davon und durch die Vorgeschichte meines Vaters, der selber auch Kaufmann war, habe ich immer damit geliebäugelt, irgendwas Berufliches zu machen in Sachen Kaufmann und Einzelhandel. Ne? Mein Vater war bei der Edeka damals und kannte auch viele Einzelhändler. Und so entstand dann langsam die Idee, erst im Keller und dann als erstes habe ich dann einen Edeka-Lebensmittelladen übernommen in Rahlstedt, den wohl kleinsten Edeka-Laden in Hamburg damals. Und so habe ich dann angefangen und habe eben Laufschuhe nach der Schule gehandelt. Also meine Mitschüler waren total irritiert, weil sie meinten, wie soll das denn gehen und so. Ich sage, das schaffe ich schon. Ich bin ja morgens und abends immer am Laufen gewesen und dazwischen dann Schule und nachmittags, da ich keine Hausaufgaben gemacht habe, aus grundsätzlichen Überlegungen heraus, konnte ich dann den Laden machen.
Sag mal, und dein Vater hat das unterstützt oder hat er im Kopf geschüttelt?
Mein Vater war schon der Unterstützer, auf jeden Fall, aber es war eher so meine Mutter, die eben so das Gaspedal bei uns in der Familie bedient hat und mein Vater eher so an der Bremse stand. Und insofern war mein Vater verhalten optimistisch dabei.
Aber Ulf, vor allen Dingen, der Hintergrund war, dass du auch richtig ambitionierter Läufer warst damals, ne?
Das ist richtig. Also ich habe ja den Laden schon gegründet, bevor ich nun so meinen leistungsmäßigen Höhepunkt erreicht habe. Das war dann 1983 mit dem Gewinn der Hamburger Meisterschaft damals in Hamburg, in Bremen, noch nicht in Hamburg. Also nicht zu verwechseln mit dem Hamburg-Marathon, der fing erst danach an.
Ja, muss man auch sagen. Aber du bist damals sehr ambitioniert gelaufen. In welcher Zeit bist du Hamburger Meister geworden damals
auf dem Marathon? Ich bin in Hamburg genauso schnell gelaufen wie dann im Herbst in Berlin. Und zwar exakt auf die Sekunde 2:23:17. Hast also meine Zeit nochmal bestätigen können.
Die Geschichte, wo du auf die Sekunde zweimal die Bestzeit eingestellt hast, das ist, glaube ich, auch einmalig. Ne? So, Ulf, das ist nun mal lange her. Mittlerweile gibt's 4 Lunge-Läden, oder? Oder
5? Wir haben zurzeit 4 Läden, genau. 3 in Hamburg und 1 in Berlin. Wir haben uns ein bisschen verändert. Wir haben quasi, sind mit jedem Laden umgezogen. Und einfach, weil wir festgestellt haben, das ist nicht gut, mit dem Keller zu arbeiten, sondern es ist besser, wenn die Ware auch auf einer Ebene ist, weil das eben, auch wenn unsere Leute fit sind oder so, aber wenn du zwischendurch immer wieder eine Kellertreppe gehen musst, das geht dann arg auf die Knie. Ne? Und da haben wir gesagt, nee, das können wir keinem zumuten.
Jetzt hast du mannigfaltige Erfahrungen da drin. Über den Daumen gepeilt, wie viele Laufschuhe hast du denn schon verkauft in deinem Leben?
Also über den Daumen gepeilt habe ich selbst 50.000 Paar Schuhe verkauft.
Junge, Junge, Junge. Da zählst du auf jeden Fall zu den vorderen Top 10 in Deutschland, würde ich mal schätzen, oder?
Ja, doch, könnte sein, weil ich eben so früh angefangen habe und so lange dabei geblieben bin mit dem Verkauf selber, ist das eben doch eine ganz schöne Zahl.
Mhm. Ulf, jetzt die Geschichte vom Laufschuh ist ja eigentlich noch gar nicht so lang. Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, wie groß war denn damals das Sortiment? Wie viele Laufschuhe gab es damals, als du angefangen hast mit deinem ersten Laden da, mit dem du vom Edeka übernommen hast? Wie viele Laufschuhe hat es da im Angebot?
Man muss ja im Grunde genommen erst mal vorweg schicken, waren das denn Laufschuhe? Also aus heutiger Sicht waren das, sage ich mal, modifizierte Turnschuhe. Die hatten auch einen gewissen Keil hinten. Aber die waren im Vergleich zu heutigen Schuhen, waren die wirklich wie Knäckebrot im Verhältnis zu einem Brei. Und das war schon wirklich schwierig, sage ich mal, damit den Leistungssport zu machen. Und das war eben halt auch genau das Thema, dass ich dann eben immer wieder von Verletzungen geplagt wurde und mich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt habe. Und der erste Laufhändler, der damals richtig ein Sortiment hatte, das war in Karlsruhe der Gulyas. Und in Hamburg fing es an so mit der Firma Lehmmacher, aber ich glaube, beides schon nicht mehr so am Markt und beziehungsweise mit Nachfolgern dabei. Und damals, wie gesagt, es gab nur so echt simple Turnschuhe und dann fing es langsam an. Und da das war so der Zeitpunkt, wo ich eben diesen Messebesuch gemacht habe und mich total für das Thema begeistert habe, schon aus Eigenbedarf sozusagen. Es war schon für mich einfach unheimlich wichtig, die richtigen Schuhe zu tragen. Und weil ich gemerkt habe, davon hängt es ab, ob ich überhaupt so viel laufen kann. Ich bin damals so 140 Kilometer die Woche gelaufen, eben, also morgens und abends 10 Kilometer im Endeffekt, war so der Standard, ne, sag ich mal. Und ich hatte immer wieder Probleme, ob das Schienbeinkantenprobleme waren, Kniebeschwerden, Füße taten mir weh und so weiter und so weiter. Ne? Und auch die Ärzte tappten ja im Dunkeln. Ne? Also damals hatten Einlagen, die waren noch aus Stahl, ne? Darf man auch nicht vergessen.
Stahl und Kork, ne?
Ja.
Ja, ja, ich meine, das ist natürlich ein eigenes Thema an sich, aber tatsächlich hat ja auch die Entwicklung des modernen Laufschuhs ganz wesentlich zum Lauftrend und zum Laufboom beigetragen, ne?
Ganz genau. Also damals, wie gesagt, so ich fing vielleicht mit 10, 20 Modellen an. Ich habe alles genommen, was irgendwie ein Laufschuh war. Ja. Ne, das war ja genau das Problem. Ne? Und dann kam noch hinzu, dadurch, dass ich als Kleiner in so einem, sag ich mal, gut verteilten Markt auftrat, haben mich die Großen erstmal nicht beliefert. Die haben mich nicht wahrgenommen. Also, und insofern war ich dann halt auf die Newbies angewiesen und habe dann halt mit Brooks, mit Nike, ich war der erste Nike-Händler hier oben im Norden, habe ich dann angefangen. Und auch die hatten ja noch so, ich sag mal, das war damals der LDV, so hieß der. Heute gibt es den noch vielleicht als Sneakers. Und das war natürlich... Das war schon für die damalige Zeit ein Highlight, muss man wirklich sagen, weil endlich ein Keil, endlich ein bisschen mehr Schonung. Mehr konnte man sich überhaupt nicht vorstellen.
Wahnsinn. Sag mal, und jetzt mal den Bogen gespannt nach heute. Ich meine, wir haben hier bei Runner's World derzeit in unserer Kartei über 40 Hersteller, die Laufschuhe anbieten auf dem deutschen Markt. Wie viele Marken führt ihr so in den Lungeläden?
Also wir haben 10 Kernmarken, würde ich sagen. Und ja, wir haben ein Modellsortiment von 120, 150 Schuhen, je nachdem. Muss man ja mal sehen, da ist ein Kommen und Gehen bei den Schuhen. Aber so in etwa ist unsere Auswahl.
Da könnte man jetzt fast den Eindruck haben, man müsste Raketenwissenschaft studiert haben, um sich da einigermaßen Überblick zu verschaffen, Ulf. Was muss denn jetzt eine Anfängerin oder ein Anfänger als Läufer wissen, wenn er sich Laufschuhe kauft? Ganz pauschal gefragt. Wenn er in den Laden geht und sagt, so, ich brauche ein paar Laufschuhe, muss der irgendwie Vorwissen mitbringen?
Also das Wichtigste ist, dass er im richtigen Laden landet, wo die Leute das hauptberuflich machen, sag ich mal. Der Verkäufer soll eine Ahnung haben, darauf kommt's an. Weil das selber nachzuvollziehen und das selber entscheiden zu können für sich selbst, das ist so ähnlich wie bei den Ärzten, da redet man auch von der Eigenbehandlung ab. Ne?
Ja, wie lange braucht denn jetzt ein Verkäufer, um zu erkennen oder rauszufinden, welches ist der geeignete Laufschuh?
Ja, ich denke, so eine halbe Stunde sind wir gut dabei, wovon der Verkäufer das relativ schnell erkennt. Aber es geht dann immer noch darum, dass der Kunde da eben auch seinen Lernprozess durchmacht, ne? Und eben halt in Ruhe ausprobiert, nicht gedrängt wird und in Ruhe vergleichen kann, sodass die Aussagen des Beraters sich idealerweise dann eben auch bestätigen. Ne?
Wir haben mal so ein bisschen geguckt, was man so als Wissen braucht oder was überprüft wird, wenn man im Laufgeschäft ist. Und einer der eigentlich niedlichen Begriffe im Fachchinesisch bei Laufschuhen ist die sogenannte Daumenregel. Erklär mal kurz, was es damit auf sich hat, so wenn ein Anfänger ankommt und sagt, hört was von der Daumenregel.
Ja, also Daumenregel meint im Grunde den Platzbedarf für den Lauffuß. Denn der Lauffuß, der schwillt ein bisschen an beim Training und da muss ich halt bei der Größenwahl eben einen Daumenbreit Luft haben. Ne? Ob ich den nun hinten reinstecke oder vorne abgreife, ich muss ungefähr das Gefühl haben, dass da so 1,5 Zentimeter Platz drin sind. Natürlich für große Füße noch ein bisschen mehr und für Damenfüße wohl tendenziell etwas weniger. Aber so ungefähr muss man das einordnen.
Und was sind so die Kriterien, was guckst du dir bei einem Person an, die in den Laufladen kommt, um einen Laufschuh zu empfehlen?
Es ist ja so, das finde ich auch mal wieder, also wenn ich jetzt mal ganz aushole, irgendwann haben wir vor Jahrzehnten erkannt, dass ein weicher Schuh nicht der Weisheit letzter Schluss ist und damals fing es dann an, dass Schuhe eine Pronationsstütze bekamen. Dann war eine lange Diskussion darüber, ob das nun sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, ob zu viel Stütze eben auch schädlich wäre und so weiter und so weiter. Das neue Konzept sieht jetzt eben vor, und das hat ja der Herr Brüggemann entwickelt, dass man im Grunde genommen versucht, die Bewegung des Fußes, des Beines, die es unbelastet hat, durch den Schuh so zu unterstützen, dass auch unter Belastung sich diese Bewegung nicht wesentlich verändert. Und da kommen wir dann auch zu dieser Synthese, das, was wir früher eben halt durch den Keil gemacht haben, das gucken wir uns heute eben im Detail an, wie sich die Belastung, also wenn der Kunde sich hinstellt, dann sehe ich schon viel. Wenn der Kunde dann auf dem Laufband läuft, kann ich viel sehen, weil ich vergleiche einfach, wie sich sein Bein unter dieser Stoßbelastung verhält. Und dann habe ich schon einen Eindruck davon, welche Stütz- und Führungseigenschaften, welche Eigenschaften der Schuh sonst noch haben sollte, damit er beschwerdefrei laufen kann.
Ganz wichtiger Punkt, glaube ich, du sprichst da an die Untersuchung von Gerd-Peter Brüggemann, das ist so einer der ganz namhaften Biomechaniker im Bereich der Lauf Laufforschung, Laufschuhforschung. Und der hat vor einigen Jahren dann eben tatsächlich rausgefunden, es gibt nicht den idealen Laufstil, sondern jeder Läufer hat seinen eigenen Laufstil und man muss durch den Laufstil möglichst ermöglichen, dass der Läufer diesen Laufstil praktizieren kann. Was versteht man denn eigentlich unter diesem Schlagwort Pronation? Denn fast jede Läuferin oder Läufer, die in ein Laufgeschäft kommen, wird mit diesem Fachbegriff auf jeden Fall mal konfrontiert werden.
Bei der Pronation, da geht es um die Bewegung des Fußes um die Längsachse. Da haben sich dann noch weitere Begriffe wie die Überpronation und so weiter entwickelt. Da geht es dann darum, ab wann dieses Maß eben schädlich ist und gebremst werden muss. Ne? Wir sehen das heute ein bisschen ganzheitlicher, aber im Wesentlichen schauen wir eben halt, welche Verformung und welche Drehbewegung, welche Rotation der Fuß ausübt, weil der Fuß steuert das Bein. Also der Fuß, die Fußbewegung ist entscheidend für das Bein und da haben wir eben nur bestimmte Freiheitsgrade. Das heißt, ein Knie ist ein Scharnier und bleibt auch ein Scharnier. Wir können das nicht drehen lassen, wir können es nicht tordieren, also verwringen. Das sind alles sehr schädliche Bewegungen für das Knie. Und deswegen schauen wir uns eben halt insbesondere beim Lauf, bei der Laufbandanalyse alles an, eigentlich bis zur Hüfte. Wir gucken, was macht der Fuß mit dem Bein bei der Bewegung? Und da ist es eben so, dass das Knie insbesondere Aufmerksamkeit verdient und eben keine Drehbewegung, keine Torsion durch den Schuh veranlasst kriegen sollte. Also wenn er es natürlicherweise barfuß hat, dann heißt das noch nicht, dass es gesund ist, weil das ist ja schon im belasteten Zustand. Und das gucken wir uns dann an und wägen ab sozusagen, dass das Knie eben möglichst wie ein Scharnier belastet wird. Wir müssen dann noch gucken, da sind ja auch noch muskuläre Voraussetzungen, also für die Hüftbewegung und so weiter. Das schauen wir uns auch alles mit an, weil viele Kunden fangen wirklich an mit dem Laufen und das ist ihr erster Sport sozusagen. Das heißt, die sind muskulär eigentlich noch gar nicht so auf das Laufen gebrieft. Ne? Andere, die jetzt kommen vom Handball oder Fußball, da ist es dann eher wie ein Eulen nach Athen tragen. Ne? Also der Fußballer, der kennt die Laufbewegung und hat sie vielleicht immer gehasst oder so, aber das Lauftraining, das können wir dann viel leichter beherrschen. Ne? Der kommt mit einer Vorbildung, mit einer muskulären Vorbildung rein. Ne?
Ja. Wichtiger Aspekt ist, glaube ich, was du eben gesagt hast, bei der Laufwandanalyse muss man tatsächlich den gesamten unteren Bewegungsapparat betrachten und nicht nur den Fuß. Ne?
Ganz genau, ganz genau. Also wir müssen wirklich schauen, das ist eine gesamtkörperliche Bewegung, das Laufen und eben, wie gesagt, sehr individuell. Ne? Wir müssen eben nur schauen, dass es sich innerhalb der Freiheitsgrade der Gelenke bewegt, damit wir eine achsengerechte Belastung bekommen. Mhm. Denn all das, was nicht achsengerecht belastet ist, das wird sich früher oder später mit Beschwerden dann äußern. Und deswegen gucken wir eben so da drauf, dass das alles zentriert ist, dass es eben auch unter der Extrembelastung in der Aufprallphase sozusagen noch vernünftig aussieht, dass er beim Abdruck gerade abrollt und so weiter. Und das kann man eben schon durch den Schuh, durch die Einlage, kann man da eine Steuerungswirkung entfalten und eben auch den Komfort verbessern, sodass der Läufer eben nicht nur das Gefühl hat, ja, das macht Spaß, sondern es ist eben auch beschwerdefrei dann, ne?
Und dann schickt ihr in euren Geschäften jeden Läufer auch erstmal auf die Laufbahn. Ne? Ihr habt in Wandsbek oder in Berlin auch richtig Platz geschaffen, damit man da die Schuhe richtig praktisch ausprobieren kann.
Genau, das ist für uns auch eine ganz wichtige Einrichtung, weil Laufbahn ist die eine Sache, aber jeder kennt das, auf dem Laufband läuft man ein bisschen anders. Ne? Wir können so die grundsätzliche Bewegung beurteilen, aber diese Synthese zwischen und diese Harmonie zwischen Fuß und Schuh, die kann der Läufer und auch der Berater besser beurteilen, wenn er einfach eine Strecke laufen kann. Und dazu haben wir eben relativ lange und harte Laufbahnen in unseren Läden. Und da kann man das wunderbar ausprobieren. Das gibt mehr Sicherheit beim Kauf. Ne? Man kann das nochmal bestätigen. Man kann die Schuhe miteinander vergleichen unter realistischen Bedingungen. Nämlich unser Belag ist knallhart und da ist Beton. Ne? Das heißt, ich laufe wie auf dem Gehweg oder wie auf dem Asphalt. Und das ist sehr realistisch und das hat sich total bewährt. Also die Läufer wissen das echt zu schätzen. Es gibt einfach mehr Sicherheit. Und selbst wenn wir eine Garantie bieten für den Umtausch bei Schuhen, die womit man nicht klarkommt, ist es doch lästig. Man möchte natürlich gleich einen Treffer landen. Ne? Ja, das sollte schon gleich funktionieren. Und das gibt uns einfach noch eine sehr hohe zusätzliche Sicherheit zu der Laufbandanalyse, sodass wir heute eigentlich eine sehr, sehr große Zufriedenheit schon beim Kauf erreichen. Das unterscheidet uns eben auch von Versendern, muss man eben sagen.
Ja, das wollte ich genau gerade ansprechen. Das ist der Riesenunterschied zum Kauf online oder bei Versendern, wenn man sich dann ein oder zwei Paar Schuhe bestellt. Der eine passt dann schon mal nicht so genau, den kann man schon mal wegstellen, weil die, obwohl die Größe gleich ist, aber die Marken haben halt unterschiedliche Größen. Und der andere passt dann vielleicht so halb gut, dann sagt man, naja, passt schon, ne, und schickt nur einen zurück. Was ist denn so die Erfahrung? Wie viele Laufschuhe probiert man an, bevor man dann den richtigen gefunden hat oder den man an dem Tag mitnehmen möchte?
Also ich denke, wir überfordern den Kunden nicht, wenn wir so bei 3 bis 5 Schuhen liegen. Und meistens haben wir eben schon ein sehr gutes Auge dafür, auch für Passform und so weiter. Und da gibt es dann eben vielleicht noch ein bisschen die Größenfrage, ne? Das muss auch sorgfältig überlegt werden. Also da gibt es dann schon mal nochmal den einen oder anderen zweiten Versuch, um wirklich die Größe optimal zu ermitteln. Aber viel mehr als 5 Schuhe, das kann sich der Kunde dann auch nicht so merken im Vergleich. Ne? Dann wird es schnell so, dass er überfordert ist. Ne? Also ich denke halt, es ist sinnvoll, wenn der Berater eine Vorauswahl trifft und dann eben so den Kunden nacheinander die Sachen ausprobieren lässt und im Vergleich tragen lässt und vielleicht auch nochmal mit Einlage, ohne Einlage, also eine besondere Einlage noch einlegt. Und dann kommt man noch relativ zu einem guten und auch für den Kunden ein gutes Erlebnis. Ne?
Und sag mal, Ulf, ein Aspekt, der häufig so ein bisschen vergessen wird oder vernachlässigt wird, der Unterschied zwischen einem Frauen- und Männerlaufschuh. Was ist denn da der Unterschied? Worauf guckt ihr?
Ja, es ist halt schon so, dass generell Frauen ja dadurch, dass sie leichter sind, eher einen tendenziell weicheren Schaum benötigen, sag ich mal, um das gleiche Auftrittsgefühl zu haben, also die gleiche Federkennlinie. Und zusätzlich ist eben auch der Frauenfuß noch ein bisschen anders und wir haben bei Frauen eben auch noch eine etwas andere Statik. Also der Frauenfuß unterscheidet sich vom Herrenfuß durch eine schlankere Ferse und einen etwas höheren Spann im Wesentlichen. Und bei den Breiten der Damenfüße sind wir auch tendenziell im schlankeren Bereich unterwegs. Mhm. Das ist bei den Herren nicht für alle Füße geltend, aber tendenziell gibt es dort mehr breite Füße. So, und gut, natürlich der Größenlaufen ist ein anderer und die Größenstaffel ist dann eben halt auch, verläuft anders. Das sind eigentlich die wesentlichen Aspekte. Also es ist einfach eine andere Passform, es ist ein anderer Fuß und es sind meistens ein bisschen andere Bedürfnisse.
Ja, muss man darauf hinweisen, auch wenn es im Alltag jedem natürlich klar ist und jeder darauf achtet und natürlich gibt es da Männer- und Frauenschuhe, aber beim Laufschuh muss man es nochmal betonen, gerade weil die Passformen eben auch anders sind.
Ja, da geht es nicht nur um Geschmack.
Ja, nicht nur um Farbe, ne? Ja, zum Glück werden die Laufschuhe schöner. Gib mal so einen Tipp gerade für Einsteigerinnen und Einsteiger. Im Laufladen gibt's ja nicht nur die Schuhe, sondern auch die Bekleidung, Socken, Kompressionssocken. Es gibt Sport-BHs, Laufrucksäcke, Laufstöcke. Was braucht man denn alles so zum Einstieg?
Also ich denke, neben Schuhen und Socken, vielleicht eine Einlage, ist es eben auch sinnvoll, sich wirklich nochmal die Klamotten anzugucken und zu sehen, dass ich für jedes Wetter eine gute Ausrüstung habe. Ne? Es muss heute überhaupt nicht mehr einschränkend sein, das Wetter. Ich kann mir heute alles kaufen, so dass es kuschelwarm ist, auch wenn ich bei Schneetreiben laufe. Und ich kann fast bis zu arktischen Temperaturen runter, kann man heute laufen. Wenn man es gewöhnt ist, ist es eigentlich nicht so ein Problem. Und insofern soll die Ausrüstung schon was Ordentliches sein, weil es ist nichts schlimmer, finde ich, wenn man schwitzt, sondern so klatschnass die Klamotten auf der Haut trägt und dann vielleicht irgendwo mal ein bisschen anhalten muss, wie das ja in Städten an Ampeln gelegentlich vorkommt. Da kriegt man dann schon einen kalten Schauer drüber. Ne? Und das muss nicht sein, man ist ja ein bisschen empfindlicher während des Laufs und nach dem Lauf. Gerade für so Erkältungskrankheiten und so weiter. Und das kann man gut vermeiden, indem man eben schweißtransportierende Fasern bevorzugt und Klamotten, die eben halt sozusagen selbsttrocknend sind und einen den Schweiß vom Körper wegtransportieren und einen warm halten oder auch Wind abhalten und so weiter. Es gibt da so, auch für Hosen gerade ist das wichtig, bei den Beinen, dass wir da nicht rumfrieren, weil letztendlich die Beine auch gut durchblutet sein müssen beim Laufen. Also ich denke jetzt speziell an den Winter. Im Sommer ist es natürlich genau andersrum. Da muss ich gucken, dass mich die ganze Geschichte ein bisschen kühlt. Aber auch dafür gibt es schöne Lösungen. Ne? Und sind wir natürlich von Wärme hier nicht so geplagt im Sommer. Aber man sollte auch im Sommer schön luftige und reibungsfreie Textilien tragen. Ne? Was ich im Winter noch so nette Accessoires finde, das sind gute Handschuhe. Da gibt es auch tolle Lösungen inzwischen. Auch vielleicht ein kleines Halstuch hat sich bewährt. Ne? und eine gute Mütze, ne? Weil ich denke schon, so der Kopf muss da ein bisschen geschützt werden.
Ja, vor allem so eine ausgeglichene, ne? Dass man nicht irgendwo so Kältebrücken hat, dass irgendwo die Kälte reinzieht, irgendein Körperteil kalt ist und die anderen sind warm oder zu warm. Das macht es dann unbequem, ne? Und noch ein Themenwechsel oder ein Themensprung, Ulf. Vor ein paar Jahren, gut 15 Jahren, hast du mit deinem Bruder Lars eine Idee umgesetzt. Und zwar habt ihr mit der Laufschuhproduktion angefangen, und zwar in eurer eigenen Manufaktur in Mecklenburg-Vorpommern. Doch dass es dazu kam, den Anstoß, den gab eigentlich den Faible von dir für eine etwas ausgefallene Immobilie, die du ersteigert hast. Erzähl mal ein paar Sätzen. Wie ist es damals dazu gekommen?
Ja, also ich war ja schon immer so ein, sag ich mal, dem Osten zugeneigt. Ne? Ich fand Mecklenburg immer sehr interessant und hatte dort auch eine lange Zeit ein Ferienhaus. Und insofern habe ich mich da immer für Land und Leute interessiert. Und irgendwann stieß ich eben ganz zufällig in den Versteigerungen der Norddeutschen Grundstücksauktion auf eine riesige Backsteinimmobilie, die also wirklich herausstach. Es gibt Leute, die sagen, das ist das schönste Gebäude Mecklenburgs oder sogar Gesamtostdeutschlands, weil es ist ein historisches Gebäude, gebaut von einem Hamburger Architekturbüro, was auch für die Speicherstadt verantwortlich zeichnet. Also es hat also eine ganz besondere Architektur. Es ist symmetrisch, hat einen Mittelrisaliten und zwei Seitenrisaliten. Es gibt dazu auch eine zweibändige Chronik, die diese ganze Geschichte dieses Kuhstalls beleuchtet. Und das ist hochinteressant. Das hat Herr Plange, den wir heute noch auf den Diamantmehltüten hinten drauf finden, die Georg Plange KG, der hat das gebaut damals. Er wollte der Hamburger Bevölkerung etwas zurückgeben von seinem Erfolg, von tuberkulosefreier Milch. Das war sein Anspruch.
Wann war das?
Das war 1913 ungefähr, 13, 15. Okay. Ne? Mhm. Und er hat damals eben halt ein altes Kuhstallgebäude gekauft und dann ein neues draufgesetzt, sozusagen mit einem modernen Architekten. Und das war wirklich First Class, ne? Wirklich top gearbeitet, also so alles in Beton gemauert. Also es hat bis heute keinen einzigen Riss. Ne? Mhm. Es ist wirklich fantastisch stabil. Und damals waren da 450 Kühe da drin und heute sind es 30 Mitarbeiter, die so eine.
Aber es ist richtig, die Idee kam dann erst, ne, nachdem ihr das Gebäude hattet.
Es war echt so, dass wir gesagt haben, ja, das war so ein bisschen so der Gedanke, eine Altersvorsorge zu entwickeln, da ein Gebäude zu kaufen, zu renovieren. Und uns hat dieses Gebäude nun besonders angesprochen. Und danach kam dann eigentlich so die Idee, wo wir gesagt haben, eigentlich müssten wir selber angreifen. Ne? Also damals diese ganz aufwendige Diskussion in Sachen Biomechanik der Schuhe und Materialien, Federkennlinien und so weiter und so weiter. Ne? Das war ja halt alles, das verpoppte so. Ne? In Asien hat man sich da, es ging gar nicht um Asien, sondern die Konstrukteure der Markenfirmen haben sich da einfach gar nicht so super drum bemüht. Ne? Und da sahen wir eine Lücke. Da haben wir einfach gesagt, Mensch, das müssen wir selbst in die Hand nehmen. Da möchten wir mitmischen. Das können wir besser. Wir haben da so viel Erfahrung. Da gibt's so viel zu erzählen. Und wir haben ja auch schon so oft so viel dazu erzählt bei diesen Firmen. Aber das wird nicht unbedingt berücksichtigt. Und da haben wir dann gesagt, nee, komm, dann lass uns das selbst in die Hand nehmen. Dann können wir das Stück vollkommen bestimmen sozusagen. Und ja, gesagt, getan. Es gab dann noch ein paar Aspekte, wo wir sagten, das kann interessant sein. Das war das Zentrum der Lederwarenindustrie. Es war das Zentrum der Schuhindustrie in Schwerin. Und wir konnten Fachkräfte da bekommen, weil eben im Osten die Arbeitslosigkeit höher war als hier bei uns im Westen. Da haben wir gesagt, Mensch, das ist doch klasse. Da machen wir auch noch was Gutes. Wir stellen Leute ein, die das gelernt haben, die das können und die mit uns zusammen an dieser Idee arbeiten, einfach in Deutschland aus besten Materialien bessere Schuhe zu bauen. Und ja, dann ging das los. Dann waren wir schon mittendrin und hatten schlaflose Nächte.
Das war so in den Jahren 2006, 2008, als das alles entstand. Und Ulf, Brückenschlag jetzt mal zu heute. Jetzt seid ihr top aktuell, auch gerade vor dem Hintergrund der Lieferengpässe aus Fernost. Lieferketten sind unterbrochen. Es gibt keine Container, die Waren hier rüberbringen nach Europa und Amerika. Und jetzt auf einmal müsste wahrscheinlich die Nachfrage nach Laufschuhen oder Produkten made in Germany wirklich grandios sein, oder?
Ja, also wir können uns wirklich nicht beklagen. Also wir gewinnen im Moment gerade viele Händler dazu. Wir haben eine gute Nachfrage nach unseren Schuhen. Aber wir sind natürlich im Moment noch voll damit beschäftigt, eben halt die Produktion auch in der Menge sicherzustellen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Wir brauchen noch zusätzliche Fachkräfte, um dieses Wachstum auch zu bewerkstelligen. Die müssen angelernt werden und so weiter. Also wir haben zwar ein bisschen vorproduziert im letzten Jahr, aber nicht so viel, wie wir eigentlich wollten. Also wir müssen uns echt anstrengen, dass wir eben halt diese Nachfrage dann auch wirklich gut bedienen können. Und das liegt eben nicht an gestörter Lieferkette, sondern das ist einfach ein Mann, der halt am Schuh bauen soll, oder eine Frau. Wir haben ja überwiegend Frauen bei uns in der Fabrik. Die müssen halt erstmal das lernen, so wie wir die Schuhe bauen. Das ist ja ein Spezialgebiet. Ne? Selbst wenn die mal Schuhe gebaut haben oder Lederjacken genäht haben, ist es eben schon noch ein bisschen was anderes, was wir da jetzt machen. Und das braucht Zeit, ne? Du musst Leute eben, also wenn wir jemanden einstellen, der braucht gut ein halbes Jahr, bis er, ich sag mal, 80% der Sachen kann, die einen schon länger bei uns mitarbeiten, der Mitarbeiter kann. Mhm. Aber trotzdem ist es toll, ist eine Herausforderung, es macht Spaß, wir freuen uns und wir werden im Team immer stärker und wir können immer mehr bewegen. Und wir haben unheimlich viele Sachen in den letzten Jahren geändert und verbessert bei uns. Wir sind auf dem neuesten Stand. Ne? Und auch wenn unsere Schuhe oft vielen gleich erscheinen, aber wir haben so gut wie alles gewechselt. Von der Sohle, Mittelsohle, Innensohle, Obermaterial, ganze Schnittführung. Es ist alles geändert. Der Leisten ist ein anderer. Wir haben die komplett renoviert. Ne? Und das ist schon stark. Ne? Und da können wir uns dann auch mit den führenden vergleichen. Wir haben natürlich einen Kostennachteil, ne, das muss man ganz klar sehen. Wir produzieren teurer, aber wir bauen eben sauber und ethisch korrekt und alle haben Spaß und das ist auch ein schönes Gefühl, sag ich mal. Ne. Wir haben keine hohen Transportkosten aus Asien, aber wir haben eben relativ hohe Lohnkosten hier. Ne.
Da, aber ich wollte gerade einhaken bei dem Punkt Nachhaltigkeit. Da seid ihr auf einmal ganz automatisch sehr weit vorne, weil ihr müsst die Produkte nicht erst aus Asien importieren, wo die meisten Laufschuhe produziert werden, wahrscheinlich 98, 99% des weltweiten Marktes, sondern ihr produziert tatsächlich vor Ort und habt dadurch eben kurze Lieferwege. Ne?
Ganz genau. Das ist schon ein enormer Vorteil. Wir sind sehr flexibel dadurch und wie gesagt, wir hatten keine Probleme mit diesen Lieferketten. Verzögerung, wo andere drunter gelitten haben und wir haben da munter weitergebaut. Wir haben auch keinen Ausfall in der Fabrik gehabt, muss man auch sagen. Also wir haben das immer so gut hingekriegt. Das ist eigentlich jetzt erst, dass doch ein paar mehr Leute im Moment erkältet sind oder wie auch immer. Aber das sieht trotzdem ganz gut aus. Also wir werden das auch hinter uns bringen können.
Wie hat sich denn so ganz pauschal das Geschäft gerade aktuell verändert? Habt ihr auch stark diesen Laufboom durch Corona gemerkt, jetzt vor allen Dingen auch in den Lunge-Laufläden?
Tja, einerseits ja, aber andererseits haben wir auch 5,5 Monate geschlossen, ne? Das darf man auch nicht vergessen und das war mit die schwerste Zeit unseres Lebens, ne? Das hat uns wirklich schlaflose Nächte gekostet. Ich kann ja alles regulieren und alles hinkriegen, aber wenn man mir untersagt, mein Geschäft zu machen, ich aber weiterhin meine Kosten habe und meine Mitarbeiter, dann komme ich in existenzbedrohende Situationen. Ne? Das sehen wir jetzt aus, haben viele nicht überlebt, das Ganze. Und bei uns ist es zum Glück so, dass wir in gewissem Maße vorbereitet waren, unsere Bank war gebrieft und so weiter. Wir konnten uns da relativ schnell viel Geld leihen und so weiter, um diese Zeit zu überbrücken. Und ja, tatsächlich ist es schon eine gewisse Nachfrage mehr da, das kann man sagen, aber es ist auch ein gewisser Nachholbedarf und so, wir merken schon, aber das ist auch wieder eine Herausforderung für uns, weil wir haben natürlich auch da nicht die Leute sozusagen auf Vorrat, sondern das bringt uns wirklich auch an Kapazitätsgrenzen und das ist dann, das ist schon schwierig, also wir versuchen eben auch im Moment jetzt weitere Leute auszubilden, auch in den Läden, um unser Team zu verstärken, weil wir wissen, dass es einiges davon wird nachhaltig sein und da brauchen wir einfach mehr Mitarbeiter.
Gibt es denn viele Anfänger, Einsteiger, Laufanfänger, die gerade jetzt neu als Neukunden in die Geschäfte kommen?
Nee, das ist, glaube ich, schon gelaufen. Also das war schon so mit dem ersten Lockdown und Homeoffice und so und vor allen Dingen dem Lockdown auch der Sportstudios und so weiter, da ging das los. Ne? Da haben wir unheimlich viele Laufanfänger dabei gehabt, aber jetzt ist das schon, sind das schon Wiederholungstäter im Grunde genommen, die da kommen. Und mit einer gewissen Erfahrung. Es hat sich schon eingependelt einfach auf einem höheren Niveau. Es sind einfach tatsächlich, kannst du ja auch Land auf Land ab sehen, ne? Wenn man rausgeht, ich laufe ja selbst auch, da sehe ich auch neue Gesichter und die sehe ich eben schon ein bisschen länger. Ne? Also es hat sich einfach überall belebt. Ne? Die ganzen Laufstrecken haben sich belebt.
Ja. Ulf, wir wollten noch einen Tipp geben, ganz zum Schluss. Der hat gar nichts mit dem Laufen zu tun. Als ich euch mal besucht habe in der Manufaktur, wenn man von Hof bei euch runterfährt, gleich links, da gibt's die besten frischen Eier, hast du versprochen.
Korrekt.
Kann ich nur bestätigen.
Ja, das genau.
Made in Germany.
Also die Hofläden in Mecklenburg kann man wirklich empfehlen. Das ist ein tolles Land mit tollen landwirtschaftlichen Produkten. Und wer da durchfährt, der sollte ruhig einen Abstecher machen und sich da mal, ich kaufe da auch Kartoffeln und sowas alles, das ist schon wirklich, das lohnt sich.
Regionale Produktion und jetzt auch regionale Laufschuhe. Ulf, vielen Dank erstmal für die Antworten und für die Ausführungen, das war sehr interessant und ich sag mal, bis bald im Laufgeschäft.
Ja, gerne und ich bedanke mich auch bei dir, Urs, danke.
Als nächstes sprechen wir in unserem Runner's World Podcast mit Marc Böhme, dem Inhaber von Bunat in Essen. Hallo Marc.
Hallo Urs, schön dich zu sehen. Grüße nach Hamburg.
Ja, dich auch, zu sehen und zu hören. Marc, euch gibt's ja schon eine Weile, habe ich jetzt festgestellt. Da sieht man auch, wie alt man wird. Meine liebe Güte, du. Ihr hattet schon Silberhochzeit sozusagen, 25-jähriges Jubiläum, ne?
So ist es. Am 11.01.97 sind wir 25 Jahre alt geworden. Und ich kann es auch kaum glauben. Wir beide haben uns optisch nicht verändert, wie ich jetzt gerade feststellen kann.
Überhaupt
für alle anderen sehen es natürlich jetzt nicht im Podcast, aber wir sehen blendend aus,
wir
zwei.
Wir müssen unbedingt noch die Videofunktion für einen Podcast, für solche Momente einfangen. Marc, du bist auch seit Anfang an dabei, ne, bei Bunat Essen.
So ist es. Ich habe den Laden zusammen mit dem Namensgeber und Gründer Jörg Bunat, wie gesagt, im Januar 97 aufgemacht, damals noch als Geschäftsführer. Mhm. Und habe den Jahren dann als Inhaber vor 10 Jahren übernommen, genau. Mhm.
Sag mal, Jörg, müssen wir ganz kurz mal darauf eingehen, auch einer der alten Hasen im Laufschuhgeschäft, im Laufladengeschäft, selbst auch passionierter Läufer, der ist, glaube ich, selbst, weiß ich, sagst du es mir, 17 Mal in New York gestartet oder so, ne? Der Jörg Bunat.
Ob es jetzt 17 Mal war, weiß ich nicht, aber unzählige Male und war dabei auch ganz erfolgreich.
Ja, unter den Top 50, ne, beim Zieleinlauf in New York Marathon mit 2,20er Zeiten, die er öfters gelaufen hat. Und aber Marc, du selbst auch, du bist ein alter Hase auf den Laufstrecken und hast, glaube ich, mittlerweile 57 Marathonläufe, wenn ich das gesehen habe, richtig, ne?
Ja, ist richtig. 57 sind es geworden bisher und wahrscheinlich bin ich da noch nicht am Ende. Wobei jetzt die Ambitionen nicht mehr da sind, irgendwelche Zeiten zu laufen, sondern eigentlich mehr den Spaß und der Spaß im Vordergrund und nicht mehr so die Zeit, wie es halt früher mal war. Mhm. Wobei Marathon nie meine Lieblingsstrecke war. Eigentlich war so die 10-Kilometer-Strecke meine Paradedisziplin. Damals meine Bestzeit 32:46 nach einem Trainingsplan von Martin Grüning von der Runners World im Übrigen gelaufen. 12 Wochen Siehst Trainingsplan. Du? Vielen Dank nochmal auch an Martin Grüning und dem Team von Runners World dafür.
Es funktioniert also. Marc, aber du gibst hier gleich auch den Grund, warum man zu euch in die Laufläden kommt. Denn es ist wahrscheinlich ja nicht nur bei dir so, sondern alle aus eurem Team sind Laufschuhberater, die auch selbst Läufer sind, oder?
Ja, natürlich. Also wenn du kein Läufer bist und nicht mitreden kannst, dann darfst du auch keine Läufer beraten in der Schuhberatung. Mhm. Selbstverständlich sind bei uns alle Läufer. Unterschiedlichste Art und Weise. Du hast die jungen Sportstudenten, die ambitioniert versuchen, noch ihre Bestzeiten zu verbessern. Dann hast du aber auch unsere Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer, denen es da nicht darum geht, Zeiten zu laufen, sondern einfach das Erlebnis Laufen zu leben. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das lebt, um es auch wiedergeben zu können. Ne?
Jetzt, gut, das kann nicht jeder in Deutschland wissen, aber ihr habt schon echt einen großen Namen in eurer Region. Von wo kommen denn überall Leute dann zu euch? Wie groß ist so euer Einzugsbereich?
Tatsächlich ist es ja so, dass wir dicht aneinander sind. Also der nächste Laden von Essen aus ist in Duisburg mit knapp 20 Kilometern. Mein geschätzter Kollege Carsten Kruck hat dort den Laden. Auf der anderen Seite ist es Dortmund, da sind es auch nur noch 35, 40 Kilometer. Düsseldorf sind auch nur 20 Kilometer. Aber dennoch ist es hier so dicht besiedelt, dass es sich lohnt. Also wir haben in Essen ja nahezu 600.000 Einwohner. Dazu kommen die angrenzenden Städte wie Mülheim, die wir uns mit Duisburg teilen. Dann Fellbad, Heiligenhaus, Bochum natürlich, ganz großes Gebiet mit 370.000 Einwohner. Das teilen wir uns mit Dortmund. Also das Einzugsgebiet ist doch recht groß und vor allen Dingen von der Einwohnerzahl her sehr, 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 sehr groß.
Und ich meine, lass uns vielleicht mal gleich mal zu den praktischen Tipps dann kommen. Ich meine, heute gibt's ja alles eigentlich online. Also gerade in den letzten 2 Jahren Corona-bedingt haben wir ja gelernt, man kann sich eigentlich alles bestellen. Bei Laufschuhen ist es natürlich ein bisschen schwieriger, also weil man immer sagt, man muss mehrere Modelle anprobieren und so viele Modelle, wie ihr im Laden habt, wird man sich niemals vom Paketboten bringen lassen können. Ist die Auswahl an Laufschuhen ein Fluch oder ein Segen für euch?
Ich sehe die Auswahl an Schuhen, an Modellen gar nicht so als Fluch, eher als Segen. Also es ist natürlich schön, wenn wir dem Kunden auch viel Auswahl bieten können. Was sich viel mehr so in den Jahren verändert hat, was wir früher nicht hatten, was auch für uns schwierig ist und auch nicht besonders nachhaltig im Übrigen, ist die hohe Anzahl an verschiedenen Farben bei den Modellen. Ob das unbedingt notwendig ist, wage ich zu bezweifeln. Das ging früher auch anders. Und letztendlich kommst du beim Laufschuh nicht unbedingt auf die Farbe an, sondern auf die Funktion. Sehen zwar einige Kunden anders, aber tatsächlich, wenn du zweimal durch den Wald gelaufen bist und durch die Matsche gezogen bist, sieht der Schuh halt aus wie jeder andere. Also der grüne oder rote ist dann halt dreckig, völlig egal. Die Modelle sind die Vielzahl der Modelle sind schon für uns wichtig, weil wir müssen ja auch unterschiedlichste Kunden bedienen können und da bedarf es natürlich auch den unterschiedlichsten Modellen.
Sag mal ganz kurz zu dem Problem oder zum Thema Farbe. Interessiert das den Läufer, die Läuferin überhaupt so sehr? Weil, also du hast ja recht, es fällt uns bei unseren Laufschuhtests auch immer wieder auf, teilweise gibt es ein Modell dann in 5, 6 verschiedenen Farben, wo wir uns auch fragen, interessiert das die Leute? Also wird darauf so geachtet bei den Läuferinnen und Läufern?
Zum Teil ist es so und zum Teil auch nicht. Also es kommen Kunden rein, die sagen, ich brauche einen Laufschuh, der funktioniert, dann ist denn die Farbe eigentlich relativ egal. Aber da gibt es natürlich auch Kundinnen und vor allen Dingen Kundinnen, muss ich dazu sagen, auch im Damenbereich ist es extremer, die halt sagen, ja, der ist zwar toll, der passt mega, aber der ist nicht schön. Und da muss man halt auch zum Hörer greifen oder beziehungsweise heutzutage halt online dann die Farbe nachbestellen. Das passiert durchaus.
Gib uns mal einen Überblick, wie viele Marken habt ihr bei euch im Geschäft, im Angebot und wie viele Modelle sind das etwa?
Urs, ich habe tatsächlich mit der Frage gerechnet und habe dann auch mal mein Warenwirtschaftssystem gefragt. Also aktuell sind es tatsächlich 97 Modelle von 15 verschiedenen Lieferanten.
Okay, und jetzt kommt der Idealfall. Also ich komme als Kunde ins Geschäft. Guten Tag, ich hätte gern ein paar Laufschuhe. So, auf wie viel Zeit muss ich mich denn einstellen?
Standard sind so 20 bis 30 Minuten. Die sollte man schon einberechnen. Natürlich kann es auch kürzer dauern, es kann aber auch länger dauern, je nachdem, wie halt das Gespräch läuft. Der eine Kunde möchte gerne sein Nachfolgemodell nochmal getestet haben. Und möchte unbedingt den nochmal haben, weil er eh 2, 3 verschiedene läuft, der ist natürlich schneller durch. Dann hast du aber den Anfänger, der gar nichts hat, also der braucht dann noch Socken dazu, der braucht noch, oder die Dame braucht auf jeden Fall noch den Sport-BH dazu, vielleicht noch eine Kurex-Einlage, um den Schuh noch komfortabler zu gestalten und dann dauert es halt dementsprechend länger.
Soll es ja auch, ne? Also ich meine, deswegen kommt man ja auch zu euch, eben auch, wir hatten jetzt gerade so ein großes redaktionelles Thema, so Fehler beziehungsweise Verletzungsursachen. Was beobachtest du denn so aus dem Alltagsgeschäft? Was ist der häufigste Fehler von Läuferinnen und Läufern bei ihrer Laufschuhwahl?
Ja, tatsächlich. Da sprichst du ein Thema an, was wir natürlich auch im Fokus haben, und zwar der Erstkauf und der Zweitkauf. Und da ist es ganz witzig zu sehen, dass viele, viele Läufer sich gerne am Anfang beraten lassen und dann aber meinen, ich weiß ja, was ich brauche und hole mir das Nachfolgemodell aus dem Netz. Ist ja einfach, da sind die vielleicht 20 Euro günstiger, bieten aber dafür keine Beratung. Großer Fehler zum Teil, Weil, wie wir beide wissen, bleibt oftmals der Name des Schuhs bestehen, vielleicht mit einer 9 oder 10 dahinter. Aber das Modell ist völlig unterschiedlich und überhaupt nicht vergleichbar mit dem Vorgängermodell. Mhm. Aktuell nehme ich zum Beispiel den Adidas Boston. Adidas Boston 8, 9 konntest du gut miteinander vergleichen. Jetzt kommt der 10er, ein komplett anderer Schuh. Aber der Kunde sieht im Netz, ach guck mal, da ist mein Nachfolger, der klickt das Ding an und kriegt dann einen komplett anderen Schuh geliefert. Das zweite Problem ist, der Fuß verändert sich natürlich auch im Laufe des Läuferlebens. Wir haben zum Beispiel die Läufer, die Fußmuskulatur trainieren, bestenfalls. Mhm. Da wird der Fuß stabiler, braucht natürlich einen anderen Schuh. Oder das Fußgewölbe senkt sich, weil man da in der Richtung nichts macht, den Fuß belastet. Und auch da braucht es einen neuen Schuh, ein anderes Modell. Und das sind halt häufige Fehler, zu denken, ich gehe einmal in den Laufshop und danach nie wieder. Das kann ganz böse enden mit einer schweren Verletzung. Der Physiotherapeut und der Orthopäde freuen sich dann.
Marc, da fällt mir tatsächlich eine Story ein oder ein Thema, worüber ich, oder da warst du, glaube ich, sogar dabei, da haben wir mit Jörg Buhnert mal lange drüber geredet, der früher in seiner sehr aktiven Zeit, als er sehr viel trainiert hat, war der so ein ausgesprochener Mittel- und Vorfußläufer. Und im Laufe seiner Karriere und mehreren Jahren ist er dann tatsächlich zum Rückfußläufer geworden. Also setzt jetzt mit der Ferse auf, ist genau der Punkt, den du sagst. Also man verändert natürlich den Laufstil, der Körper verändert sich und dann kann man natürlich dementsprechend auch ganz andere Laufschuhe benötigen oder auf andere Laufschuhe müsste man dann setzen. Ne?
Ja, ganz bei dir. Also es ist wirklich, das sind so die häufigsten Fehler, die wir auch sehen und wo wir halt auch an den Läufer appellieren können. Mhm.
Übrigens mal eine Frage an dich. Wir haben jetzt gerade aktuell im Laufschuhtest festgestellt, dass sich auch die Größen extrem verändert haben. Also wenn man ein Modell hatte, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, den Adidas Ultra Boost 22 und dann kommt ein Testläufer, der sagte, ja, ich habe den 21, den 20er und den 19er getestet in den und den Größen. So, jetzt suchen wir die Größe raus, die passt aber gar nicht mehr. Gleiches gilt für Essex-Modelle, bei Brooks-Modellen, beim Brooks Ghost hatten wir das auch, wo wir auf einmal sagten, Mensch, ist der kleiner geworden? Habt ihr das auch schon beobachtet bei einigen Laufschuhen?
Ja, auf jeden Fall, klar, da kann ich dir nur recht geben. Und dann kommt auch noch dazu, dass die Lieferanten auch unterschiedlich in den Größeneinteilungen hantieren. Also da steht vielleicht eine US 10 bei dem einen, aber bei dem anderen brauchst du trotzdem eine US 10,5. Und dann sind wir natürlich wieder beim Thema Nachhaltigkeit. Wenn es dann hingeht zur Online-Bestellung und dann wird hin und her geschickt, bis dann die passende Größe da ist, womöglich noch die passende Farbe. Und halt auch so Sachen, die muss man sich vielleicht als Kunde auch mal überlegen, ob das alles so korrekt ist. Also wir haben ja unser Geschäft in der Rüttenscheider Straße, die Innenstraße quasi in Essen, da ist viel los, es sind viele Restaurants, viele Kneipen, aber auch viele Läden. Mhm. Und du kommst da zum Teil nicht durch vor lauter Paketdiensten, die da hin und her fahren. Und die liefern nicht nur die Läden an, sondern die liefern auch viel halt an den Privatkunden, der da was bestellt. Und das nimmt echt Überhand an. Ja, vielleicht auch nochmal ein Grund dazu, mal den Local-Laden auch mal da zu unterstützen, der versucht, möglichst nachhaltig zu arbeiten.
Ja, vor allen Dingen kann man das nur betonen, wenn es tatsächlich wirklich um funktionelle Aspekte geht, ne? Wie beim Laufschuh und wo es darum geht, dass man seinen Sport, das Laufen, ausüben darf und kann und das möglichst gut. Marc, wir reden jetzt so über Laufschuhe. Was sind denn so deine derzeitigen Laufschuh-Highlights? Gibt es da sowas oder gibt es so Trends, wo du sagen kannst, wow, das ist jetzt so was ganz Neues?
Ja, mein Schuh-Highlight ist immer der Brooks Defiance, der erstaunlich erfolgreich ist bei allen Laufspezialisten. Und da hängt so tatsächlich auch so ein bisschen mein Herz dran, weil ich bin einer derjenigen gewesen, der dabei sein durfte, als dieser Schuh entwickelt wurde. 2006 muss es gewesen sein, bei Brooks in Seattle. Da waren wir mit der damaligen Schuhgruppe, der Händlervereinigung, mit Brooks in Seattle und haben dann eine Woche dran gearbeitet und haben gesagt, Mensch, wir möchten gerne eine neutrale Version des Adrenalins haben, die genauso gut funktioniert. Und dann ist dieser Schuh entstanden, der bis heute der absolute Hauptschuh bei uns ist. Das ist so das Highlight. Und natürlich geht es jetzt in Sachen Trends in die Richtung, dass wir sehen, dass Marken, die lange nicht auf dem Markt waren, plötzlich wirklich mit tollen Produkten wieder da sind. Da spreche ich speziell vielleicht Karu an und auch, Puma, die natürlich eine Riesentradition haben, aber zeitweilig überhaupt nicht mehr sichtbar waren auf dem Laufschuhmarkt, zu Recht, weil die halt auch keine tolle Ware zu liefern hatten. Das sieht jetzt inzwischen ganz, ganz anders aus. Da sind wir jetzt sehr, sehr zufrieden mit. Schön auch zu sehen, wie ein Newcomer aus Deutschland mit True Motion wirklich eine tolle Arbeit leistet. Das sind alles Sachen, die wir jetzt beobachten. Und natürlich gab es, wenn du schon Trends ansprichst, auch das Thema Carbon-Schuhe.
Ah, super, da muss ich mal einhaken. Ich finde das ganz klasse, dass du jetzt als fünftes Thema darauf erst kommst, weil normalerweise würde man jetzt denken, so, das ist das Trendthema, da kommt man als allererstes drauf, aber du hast es jetzt so nachrangig betrachtet. Sag noch mal ein paar Sätze zum Thema Carbon, weil das natürlich gerade so ein Trendthema ist, so wo viele Leute sagen, so wie Autofahrer sich für die heißesten Sportwagen interessieren, aber die allerwenigsten, die nur fahren oder fahren können. Wie ist das äquivalent bei dem Thema Carbon im Laufschuh, also beim Wettkampfschuh?
Ganz spannendes Thema, Urs. Also natürlich habe ich auch Spaß daran gehabt, die Dinge anzuziehen und damit in Anführungsstrichen über den Asphalt zu fliegen. Mhm. Man merkt natürlich schon, dass es leistungssteigernd ist. Aber es ist auch nicht ganz ungefährlich, weil du weißt ja, durch die Rockerkonstruktion und durch die Carbonschiene verändert sich auch die Hüftposition. Das heißt, der Laufstil verändert sich. Und da kann man sich auch natürlich auch verletzen. Dann kommt dazu, dass viele Läufer auch die Dynamik eigentlich nicht haben, den Schuh auf die Strecke zu bringen. Und deswegen sind wir da in der Beratung sehr darauf bedacht, dass der jeweilige Kunde auch den richtigen Carbon-Schuh bekommt. Da gibt es ja verschiedene Kategorien. Wir haben natürlich Carbon-Schuhe, sehen auch zu, dass wir den richtigen an den richtigen Mann bringen. Wobei wir schon jetzt langsam merken, dass der Trend wieder abnimmt. Weil schon die ersten ja die negativen Erfahrungen damit gemacht haben, trotz guter Beratung, aber vielleicht haben sie es den dann doch ein bisschen zu oft getragen und nicht so, wie wir es gesagt haben, einfach mal für einen Wettkampf und ab und zu mal auch für schnelle Tempoeinheiten, sondern der macht ja so viel Spaß, dann ziehe ich den mal jeden Tag an und dann kann das natürlich auch wirklich in die Buchse gehen. Und deswegen merken wir, dass die Nachfrage schon so langsam nachlässt in dem Bereich.
Ja. Anderer Punkt, wir reden jetzt die ganze Zeit über Laufschuhe, aber ihr seid ja gerade in Essen ein regelrechter Anlaufpunkt, also nicht nur zum Kauf von Laufschuhen, sondern die ganze Produktpalette, kann man eigentlich sagen, und ihr macht auch darüber hinaus Angebote für Läuferinnen und Läufer mit Laufkursen und etc. Was gehört für euch alles so dazu?
Uns ist ganz wichtig, die Anlaufstelle für die Läuferszene zu sein, hier bei uns in Essen. Und dazu gehört nicht nur eine vernünftige Beratung, das ist Grundvoraussetzung. Dazu gehört einfach ein Komplettangebot rund ums Laufen und sogar darüber hinaus. Also würde ich jetzt mal im Einzelnen drauf zu sprechen kommen. Wir haben zu 100 angehörige Kooperationspartner. Das ist einmal die Ausdauerschule Bunert, die bei uns in den Räumlichkeiten ein Labor hat. Dort bieten wir Leistungsdiagnostiken an, je nach Portemonnaie, Laktatmessungen oder Spiroergometrie, die halt natürlich noch etwas genauer ist, und auch Bewegungsanalysen. Das heißt, wenn der Läufer Beschwerden hat, versuchen wir herauszufinden, wo könnte die Ursache liegen. Mhm. Also nicht wie viele Orthopäden, die nach der Davos-Theorie arbeiten, da wo es weh tut, machen wir mal eine Spritze rein oder Diclofenac und eine Einlage, sondern versuchen es rauszukriegen, wo sind die muskuläre Disbalancen. Das gehört dazu. Die Ausdauerschule Bunert mit ihren Sportwissenschaftlern ist auch dafür zuständig, dass wir regelmäßig Kurse anbieten, fast täglich. Da geht es nicht nur um Anfängerlaufkurse, fortgeschrittene Kurse, sondern auch Stabi-Training speziell für Läufer, Black-Hole-Training und. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Dann haben wir als zweiten Kooperationspartner mit dem Christian Hengmit und seinem Team das Bunert Event Team, wo ich auch noch zuständig bin für einige Geschichten in dieser Angelegenheit. Da bieten wir Laufveranstaltungen an. Von bis, also vom klassischen Halbmarathon, 10 Kilometer Lauf auf der Bahntrasse, die von Essen nach Mülheim geht und zurück, über den Essener Firmenlauf, der inzwischen große Tradition hat und uns auch viel, viel Bekanntheit in der Stadt gebracht hat. Wir haben inzwischen 13.000 Teilnehmer, also eine recht große Veranstaltung. Und dann haben wir aber auch die Essen City Trails. Also ein Essen City Trail ist ganz witzig, da laufen die Leute durch Gebäude, wo sie sonst eigentlich nicht durchlaufen könnten. Das kann die Kirche sein, das kann ein Kino sein, das kann ein Theater sein. Das wechselt sich dann halt auch von Jahr zu Jahr ab. Ein Autohaus hatten wir schon dabei, wir hatten eine Table Dance Bar dabei, also alles Mögliche. Und da passieren halt auch gewisse Aktionen. Also wir hatten schon mal, ich kann mich daran erinnern, sehr witzig, weil ich selbst als Moderator auf der Bühne stand, da hatten wir eine Show auf der Bühne. Das heißt, wir hatten in einem Theater, Musical-Theater, haben wir Publikum platziert mit Rasseln und wir haben Beleuchter da gehabt, die haben den ganzen Laden ausgeleuchtet. Es sah aus wirklich wie eine Riesenshow. Ich stand da mit Anzug und Smoke und Fliege auf der Bühne und die Leute kamen durch den Hintereingang. Gruppenweise wurden die auf die Bühne gelassen und die wussten gar nicht, wie denen geschah. Die waren plötzlich Kandidaten einer Show. Die hieß dann Blamieren oder Verlieren. Und es war so witzig. Also die waren natürlich total perplex, auf der Bühne zu stehen. Das Publikum klatschte und tobte und die Beleuchtung ging in die Augen. Das war also wirklich ein Riesending. Und die mussten eine Frage beantworten und dann durften sie weiterlaufen. Die Frage war relativ leicht zu beantworten, wie zum Beispiel, in welcher europäischen Stadt findet jährlich der Barcelona-Marathon statt? Sehr einfach zu beantworten. Das Publikum hat dann aufgrund der richtigen Antwort geklatscht und getobt, dann durften sie alle weiterlaufen. Also ganz, ganz witzige Geschichten auch, die gehören auch dazu, halt über Brunert Event.
Also sprich, ihr sorgt auch dafür, dass das Laufen da eine viel größere Zielgruppe bekommt, ne? Denn das sind ja wirklich Laufangebote, die sind weit jenseits des klassischen Citylaufs oder des Marathons in Essen am Baldeneysee. Ihr sprecht ja da ganz neue Zielgruppen an. Merkt ihr das auch? Also kommen dadurch auch bedingt viele neue Läuferinnen und Läufer zu euch auch ins Geschäft wiederum?
Ich kann es dir gar nicht so 100% sagen. Ich vermute es. Aber keiner kommt rein und sagt, Mensch, ich war beim Essen City Trail, jetzt brauche ich Laufschuhe, weil es so toll war. Also das kann ich eigentlich gar nicht so richtig messen. Aber ich empfinde es einfach aber auch als meine Aufgabe als Laufladen, ein Rundumpaket anzubieten. Egal, ob der Kunde letztendlich dann bei uns kauft oder nicht. Also er könnte ja auch woanders seine Schuhe kaufen, weil er den Essen City Trail toll fand. Darum geht es gar nicht. Es geht wirklich ums Komplettpaket. Und ich bin auch noch gar nicht am Ende mit meiner Auflistung. Und wenn du noch einen Moment Zeit hast, dann kann ich dir noch ein bisschen noch mehr erzählen.
Ja, hau raus, wollen wir hören, natürlich.
Jeden Samstag um 10 Uhr haben wir am wunderschönen Baldeneysee, den du gerade angesprochen hast, auf der 14-Kilometer-Runde ein Lauftreff, der inzwischen auch zu den größten Lauftreffs Deutschlands gehört. Da haben wir vor Corona jeden Samstag 100 Leute gehabt. Dann kam Corona, die Leute haben sich dann in kleinen Gruppen getroffen und wir mussten hart daran arbeiten, dann wieder die Läufer dahin zu bekommen. Wir sind jetzt inzwischen wieder bei 60 Läufer, da bin ich ganz zufrieden im Schnitt. Auch das gehört halt mit zum Angebot unseres Ladens. Und natürlich unsere Reisen. Wir sind gerade auf dem Sprung wieder mit 70 Kunden nach Andalusien zu fahren und dort eine tolle Trainingswoche anzubieten im Club Aldiana. Da ist alles gegeben, also keiner kann sich beschweren über schlechtes Essen oder schlechten Zimmer. Ganz, ganz tolle Voraussetzungen, die wir dort haben. Das machen wir jetzt seit 10 Jahren. Und da bieten wir natürlich nicht nur Laufeinheiten an, sondern natürlich auch die angesprochenen Blackroll-Einheiten, Stabi-Training. Und wir haben jedes Jahr noch einen Referenten dabei, der interessant ist. Im letzten Mal, 2020, war es Wolfgang Feil, der einen Vortrag gehalten hat. 2021 wissen wir alle, ist es ausgefallen und den Grund kennen wir alle. Dieses Jahr geht es halt wieder dorthin und diesmal haben wir einen ganz interessanten Orthopäden dabei, der den anderen Weg gegangen ist. Der hat erst Sport studiert, dann Medizin studiert, war selbst ein sehr, sehr guter Läufer mit einer 30er Zeit auf 10 und der steht unseren Läufern auch zur Verfügung mit Rat und Tat die Woche über. Das wird ganz interessant. Wir werden Regenerationsboots mitnehmen, damit die Teilnehmer dort mal ausprobieren können, was die Dinger so bringen. Also Thema Reisen.
Also Marc, es klingt auf jeden Fall danach, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast, oder?
Ja, selbstverständlich. Also es ist, wo du gerade das ansprichst, ich denke gerade an die Rückkehr der Reisen. Wir sitzen im Flieger und alle sagen, oh Mensch, so ein Mist, ich muss Montag arbeiten. Und ich sage, ach, ich darf ihn laden. Das ist halt der Unterschied. Ne?
Ja. Du, was, gehen wir nochmal so aufs Thema Trend ein und so. Jetzt, weil wir ja dich da direkt am Verkauf und an den Produkten haben, was siehst du denn jetzt sonst gerade noch so in Trends? Du hast jetzt schon etliche Veranstaltungsformate neu kreiert. Und wenn du dir die Laufszene sonst so anguckst, sind jetzt ganz viele jüngere Läuferinnen und Läufer, die mit dem Laufen starten. Was siehst du als große Trends derzeit noch?
Ich war zwar mit der Auflistung von dem, was wir machen, noch nicht ganz fertig. Da können wir später nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber gerne gehe ich auf die Trends ein. Ein Trend, den ich persönlich gerade mitgehe und der mir sehr, sehr gut gefällt, ist das Crewrunning. Das habt ihr ja in Hamburg auch mit den Tide Runners und in Essen gibt es so eine Gruppe noch nicht und da bin ich auch nicht bereit, als Händler das in die Leben zu rufen, weil wenn das zu kommerziell wäre, da würde ich mir wünschen, dass da vielleicht jemand die Idee hat, auch mal so eine Crew zu gründen. Bei den Kollegen aus Duisburg gibt es die Anchor Running Crew, da bin ich auch oft dabei und da geht es einfach darum, urban zu laufen. Man richtet sich nach dem Tempo des langsamsten Läufers. Es gibt keine Vereinsmeierei. Nach dem Lauf setzt man sich zusammen, trinkt noch ein Bierchen. Da ist einfach der absolute Fun-Gedanke im Vordergrund. Dann werden Challenges gemacht, da laufen die Crews virtuell gegeneinander. Ganz tolle Geschichte, auch ein Trend, den ich sehe, der mit Sicherheit noch ausgebaut werden wird in den nächsten Jahren. Ich hoffe auch in Essen. Ich sehe auch bei uns tatsächlich auch im Ruhrgebiet, Essen ist ja nicht ganz flach, also wir haben ja doch die Höhen rund um den Baldersee zum Beispiel oder Richtung Kettwig, das Öftegebiet, da spielt Trail auch eine Rolle, tatsächlich, wo in Gruppen gelaufen wird, da sind wir in Essen ganz gut organisiert, wo nach dem Läufchen dann auch mal der Kofferraum aufgemacht wird und da sind dann Leckereien für die Teilnehmer dabei, jeder bringt was mit und dann macht man ein Kofferraumbuffet nach dem Lauf. Auch da absolutes Spaßlaufen. Man wartet auf die Letzten. Immer wieder geht es den Berg hoch. Dann wird gewartet, bis der Letzte da ist. Kurz gewartet, dann geht es weiter. Also der Trend weg von dem reinen Wettkampfsport hin zu ganz viel Fun. Und der letzte Trend, den ich erkannt habe, ist der, ich nenne ihn mal den Corona-Läufer, dessen Sport auf Eis gelegt wurde aufgrund von Corona. Er konnte also nicht in der Halle Handball spielen oder auf dem Fußballplatz Fußball spielen. Und dann hat er den Wald wieder für sich entdeckt. Und das sah man ganz, ganz oft am Anfang am Outfit. Das war ganz witzig. Ja. Die alten Adidas-Schlappen wurden wieder aus dem Schrank geholt. Die alte Jogginghose wurde aus dem Keller gekramt. Ganz, ganz witzig. Und aus dem Kundenkreis, also aus dem Kreis der Corona-Läufe sind auch wieder neue Kunden entstanden bei uns. Das ist ganz interessant.
Ja, es ist auch interessant, dass sich viele, die früher mal gelaufen sind, jetzt auch wieder raustrauen, ne? Weil es wieder so viele Anfängerinnen, Anfänger gibt, die jetzt so starten. Und ich glaube, die Eintrittshürde zum Laufen, die ist jetzt doch deutlich gefallen. Und finde ich übrigens klasse, dass ihr das mit solchen Events dann auch noch zusätzlich unterstützt. Ich war übrigens ganz begeistert. Ihr habt ja durchaus auch, weil du das als Trend eben auch genannt hast, ihr habt ja zum Beispiel auch durchaus Trailrunning-Produkte im Angebot, also zum Beispiel Trailrunning-Marken auch explizit. Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht bislang?
Ja, es ist Licht und Schatten, sage ich jetzt mal. Also der Trailläufer ist aber auch oft ein Kunde, der kauft ganz gerne mal in den Trail-Bereichen. Also wenn er jetzt in Alpen unterwegs ist, dann geht er mal zum Kollegen dorthin und schaut, was er hat. Aber auf der anderen Seite verkaufen wir natürlich auch viel in dem Bereich. Also Trinkrucksäcke sind ein ganz großes Thema. Kleineres Thema sind die Stöcke, aber auch die bieten wir an. Trail-Outfit, ne? Der Trailläufer braucht ja auch schon mal etwas andere Bekleidung. Da muss auch mal eine Tasche mehr sein, als bei dem Läufer, der an der Straße entlang läuft. Und natürlich die Schuhe, klar. Trailschuhe sind bei uns auch ein Thema. Wir haben uns auch mit Trailview hier zusammengetan. Es ist ein Ehepaar, die sehr, sehr viel anbieten in dem Bereich. Die bieten Vorträge an, machen Workshops, machen Kurse. Und da sind wir natürlich ganz, ganz enge mit verbunden. Also wie gesagt, der Bereich Trail, der ist nicht überzubewerten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, boah, das schießt total aus dem Boden. Aber den muss man auf jeden Fall bedienen und ernst nehmen. Also der Bereich ist auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast. ich persönlich muss sagen, bin auch da sehr, sehr gerne unterwegs und bei dem einen oder anderen Bergtrail im Kleinwalsertal oder beim Zugspitztrail auch gerne am Start.
Wollte ich gerade fragen, wir haben ja vorhin schon eingangs gesagt, du hast reiche Lauferfahrungen aus Jahrzehnten, bist weit über 50 Marathons selbst schon mitgelaufen. Was steht denn auf deiner Wunschliste noch so an Laufveranstaltungen, die du gerne machen möchtest?
Ja, wie gesagt, also die reine auf Zeit gegen die Uhr laufen, die ist also im Moment passé. Vielleicht kommt es ja auch wieder, keine Ahnung. Aber ich hatte mich tatsächlich noch 2020 vorbereitet auf die Senioren-Weltmeisterschaft in Toronto, die stattfinden sollte. Habe die Quali-Zeit in der M55 auch mit über einer Minute unterboten, war also auch für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Und dann kam Corona, alles wurde abgesagt und dann bin ich in so ein Loch gefallen. Also nicht in so ein Loch insofern, dass ich nicht mehr laufen wollte. Also laufen, ich kann nicht ohne laufen. Aber das Tempotraining musste nicht mehr sein. Ich bin einfach durch den Wald geschlendert und habe mich über jeden Crewlauf mit einem Bierchen hinterher gefreut. Und ja, und das hat sich jetzt bei mir so ein bisschen eingeschlichen. Also ganz, ganz selten ist es so, dass ich denke, ja, jetzt muss man wieder ein bisschen Gas geben. Kommt schon mal, aber das ist im Moment nicht so der Fall. Aber was auf der Agenda steht, ist auf jeden Fall noch der Boston-Marathon. Der fehlt mir. Und den möchte ich auf jeden Fall noch laufen. Das ist ein Wunsch, den ich mir noch erfüllen möchte.
Klingt sehr gut. Auf jeden Fall drücke ich die Daumen für dieses Vorhaben. Marc, ich wollte eben nicht unterbrechen, aber du hattest noch ausgeführt, was ihr sonst drumherum um den Laden alles noch macht und dann angeboten habt. Kommen wir da nochmal drauf zurück. Was wird denn so noch gefragt oder was bietet ihr noch weiter an?
Ja, ob es gefragt wird, weiß ich nicht. Ich habe einfach die Idee gehabt. Ich hab halt, als ich damals den Laden gekauft habe, hatte ich natürlich noch in der Schublade so ein paar Ideen, die ich verwirklichen wollte. Und was ich haben wollte, war ein großer Laden. Ich wollte einen großen Laden haben. Es sollte ein Laufladen sein. Also weg vom klassischen Laufshop, den man so kannte, mit Schuhen, die überall stehen und wo es ganz eng ist und keinen Überblick hat. Ich wollte einen Laufladen haben, wo die Leute reinkommen und laufen können. Und deswegen habe ich mir den Wunsch dann auch mal verwirklicht, als es die Möglichkeit gab, als ein Supermarkt in 400 Meter von uns auf der Rüttenscheider Straße dann dicht gemacht habe, habe ich die Gelegenheit genutzt und bin dort hingezogen. Wir haben jetzt 400 Quadratmeter, haben eine 20 Meter lange Tartanbahn, wo die Läufer frei laufen können, ohne sich an ein Laufband gewöhnen zu müssen. Und da haben wir dann auch die Möglichkeit gehabt, Veranstaltungen anzubieten. Ich habe einfach gedacht, die Laufszene muss ein bisschen betüttelt werden. Nicht nur in kurzen Buchsen, sondern ich möchte die gerne auch mal in Jeansbuchse und weißen Hemd bei uns im Laden bei einer Veranstaltung sehen. Und dann habe ich angefangen mit einem Gitarrenkonzert. Also klassisches Gitarrenkonzert. Wir haben hier in Essen das Essener Gitarrenduo. Die sind preisgekrönt, machen einen fantastischen Job. Damit hat's angefangen und wir sind inzwischen bei einer ganzen Reihe an Veranstaltungen angekommen, die weg vom Laufen sind, komplett weg. Also wir haben natürlich unseren Yoga-Kurs im Laden, wir haben Erste-Hilfe-Kurse für Läufer im Laden, wir haben letztens einen Selbstverteidigungskurs für Läuferinnen gemacht, was ja auch aufgrund dessen, was ja da draußen leider oft passiert, nicht uns ganz unwichtig ist. Nein, aber darüber hinaus einfach mal Showprogramm anbieten, wo die Leute sich beim Sektchen und Bierchen bei uns im Laden unterhalten und mal paar Stunden Spaß haben. Ich habe einen Schallschutznachweis, bin, glaube ich, der einzige Laufer in Deutschland, der einen Schallschutznachweis hat. Also ich könnte theoretisch eine Disco bei mir im Laden aufmachen. Aber wir hatten zum Beispiel, ich erinnere mich an eine tolle Musik-Talkshow mit Andreas Niedrig und den Duo Laruan. Das sind zwei Mädels, die spielen Geige, so Pop-Geige, so ein bisschen wie David Garrett, aber als Mädels und sie sehen auch noch viel besser aus. Und es waren immer 20 Minuten Musik und 20 Minuten Talkshow mit dem Moderator Andreas Menz und Andreas Niedrig. Eine kurzweilige Geschichte, die wirklich jedem gefallen hat. Wir bieten seit 3 Jahren die On Comedy Show an, sponsored by On. Vielen Dank dafür. Da haben wir jetzt tatsächlich in vier Wochen den nächsten Auftritt mit 3 Comedies aus dem Comedy oder Comedy-Szene, die auch recht bekannt sind, auch aus dem Fernsehen. Da wird auch das WDR-Radio drüber berichten. Wir bieten Dieter Baumann natürlich regelmäßig an. Aber wenn er eine neue Show hat, dann gehört er in den Laden, da muss er hinkommen und das ist immer ein Highlight. Ja, wie gesagt, das sind halt viele Sachen, die wir außerhalb des reinen Läufer-Services hinaus und bieten wollen, einfach damit die Leute bei uns im Laden ihr Zuhause finden, also einfach sich wohlfühlen bei uns.
Na, und es zeigt ja auch, dass die Läuferinnen und Läufer erstens gesellige Typen sind und zweitens auch so über das Laufen hinaus interessiert sind und dann auch so eine Anlaufstelle nicht nur suchen, sondern auch gerne wahrnehmen und dann zu euch kommen. Denn die Veranstaltungen, das habe ich online gesehen, aber auch schon durch die Erzählungen weiß ich, sie sind alle gut besucht, ne?
Ja, wie gesagt, wir dürfen also im Normalfall 100 Leute reinlassen und die 100 Plätze sind auch immer weg. Jetzt leider durch Corona hatten wir nicht so die Möglichkeiten. Wir haben jetzt letzten Monat einen italienischen Abend gehabt mit dem italienischen Musiker Riccardo Doppio. Da hatten wir den Diadora italienischen Abend mit Shooters vorneweg und hinterher leckeres Buffet bei uns im Laden. Und das Ordnungsamt hat uns dann 40 Leute zugelassen. Dafür nochmal vielen Dank. Und, du musst uns nicht ausfallen lassen, konntest durchziehen. Und die 40, die da waren, hatten auch wirklich richtig Spaß. Und ich weiß, es war recht spät. Ich glaube, ich war um 1 Uhr im Bett, weil keiner mehr aus dem Laden wollte. Es war ein ganz, ganz netter Abend.
Exklusive kleine Runde, aber sehr, sehr spaßig offensichtlich. Ja. Marc, erstmal vielen Dank an dieser Stelle. Ich mache hier mal einen kleinen Cut. Wir haben schon jetzt echt über viele Aspekte gesprochen. Und es war auf jeden Fall schön zu hören, dass der Marc Böhme mit seinem Team von Bunert in Essen, die lassen die Läufer und Läufer nicht nur auf der Tartanbahn bei sich im Geschäft laufen. Nein, die schicken die auch durchs Theater in Essen und sogar bis in die Table Dance Bar. Also ich glaube, das ist wirklich einzigartig, was so das Angebot an Laufläden angeht. Marc, erstmal vielen Dank an diesem Punkt und danke fürs Gespräch und viel Erfolg bei den weiteren Aktionen und natürlich auch im Geschäft erstmal. Dankeschön.
Ich habe zu danken, lieber Urs. Vielen Dank und liebe Grüße an das komplette Team von der Runners World. Ihr seid, macht einen tollen, tollen Job. Dankeschön.
Danke.
Na, für das Lob bedanken wir uns auf jeden Fall und freuen uns darüber. Und freuen uns auch darüber, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser Podcast-Folge. Die nächste nicht verpassen? Kein Problem, abonniert unseren Podcast gerne und empfehlt ihn doch auch gerne euren Freunden weiter, wenn ihr denkt, dass die auch ein paar Laufschuh-Tipps gebrauchen könnten. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Die gibt's in 2 Wochen. Bis dahin und tschüss.